finde es übrigens geil, ihr seid für mich eine Premiere.
Geschwisterpaar, oder?
Ja, erste Geschwisterpaar, natürlich.
Ah, ja. Na, das ist jetzt die Steigerung wäre Zwillinge, da musst du ja mal jemanden suchen.
Also ich habe ja schon mal gesagt, ich finde stimmlich, es sind nicht Zwillinge, aber man hört es. Also ich finde, man hört es auch, wenn ihr sagt, dass der andere Bruder noch größere Übereinstimmung hat. Stimmlich?
Manfred?
Sagt man. Mit wem? Mit uns?
Mit mir.
Mit dir? Ach so, ja. Naja, ihr seid doch enger zusammen. Die sind 2 Jahre auseinander, wir sind 6 Jahre auseinander.
Also als ich das erste Mal mit ihm telefoniert hatte, also ich habe es schon gemerkt. Vielleicht ist es aber auch trügerisch. Es gibt ja auch Leute, die gucken ins in Kinderwagen und sagen, ach ja, ganz die Mutter und das ist gar nicht die Mutter. Was sie automatisch sagen, was sie wissen.
Pflegekind oder was?
beim Thema Geschwister, wie viele Geschwister gab es denn bei Hertha BSC?
Oh.
Also Boatengs fallen mir ein und auch die Schmitz fallen mir ein, genau. Arno, nicht Arno,
jetzt sondern. Jetzt muss ich überlegen, die Kovac-Brüder haben zwar gespielt,
ja,
aber.
Nee, der kleine Kovac hat ja nicht bei Hertha gespielt, der war Reinickendorfer Füchse oder sowas.
Ich wollte gerade, in der Jugend hätten die höchsten spielen können, denn als Erwachsene waren sie nicht zusammen bei Hertha BSC.
So, gab es früher
noch irgendwie Geschwister? Natürlich, naja, Raphael.
Und Ronny, aber waren die zur gleichen Zeit da?
Ja. Waren mal kurz, eine Halbzeit lang oder sowas. Ja, richtig, stimmt.
Oh.
Aber sonst ein drittes.
Und Gedächtnis, wow.
Haben denn Jerome und Prinz überhaupt zusammengespielt? Also glaube ich nicht
bei Hertha
zusammen.
Waren sie beide, ob die mal zusammen auf dem Platz.
Jerome hatte nur 4-5 Spiele.
Doch, die haben zusammengespielt, weil Prinz Falco Götz entweder Prügel angedroht hat oder ihm eine gehauen hat, weil der über Jerome gesagt hat, dass die Mutter hat ja mit mehreren Vätern die Kinder oder ihr seid ja nicht richtige Brüder, weil ihr andere Eltern oder anderen Vater habt. Und daraufhin, und das war im Mannschaftsbus, das heißt, die müssen zusammengespielt haben.
Man muss nachher dran denken, mit dem nach rechts sprechen,
dann ist die
Stimme kurz weg. Nee, aber ich nehme das nicht. Einfach schon rein. Ich würde sagen, wir fangen an.
Ja.
Und ich sage meinen großartigen Satz, den ich mir neuerdings lieber nochmal aufschreibe, damit ich dran denke.
Exil-Herthaner. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Also hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil-Herthaner. Ich bin Bremchen, ihr hört den Exil-Herthaner Podcast. Es ist die großartige Folge 98 mit dem Klaus und mit dem Axel. Ich grüße euch.
Hallo.
Cool, dass ihr hier seid. Ich habe es im Vorspann schon, den nehme ich einfach mit rein. Das ist so ist eigentlich schon wie eine kleine Vorstellung, dass ihr Brüder seid. Ich finde es cool. Axel, du warst schon mal mit dabei. Sommer 2001 mit dem Knut. Was hatte hier aufgeschrieben?
2001 glaube ich nicht.
Nee, warte, noch länger? 2021, um Gottes Willen. Die Kuchenblechfolge.
Die Knut-Kuchenblechfolge meinst du?
Ja, wir können ihn grüßen.
Ja.
Wisst ihr eigentlich, dass wieder ein Kuchenblech draußen ist? Habe ich das erwähnt?
Nee, hast du nicht erwähnt.
Da gehen wir aber von aus.
Ja,
kommt Knut, dann würde ich jetzt gerne gleich ein Stück haben.
Dann hätte ich den weggesperrten Kuchen. Nee, ich glaube.
Ja, mit Knut und Wolfgang war dabei.
Hm?
Und du musstest die Sanduhr benutzen, die aber nicht genützt hat, weil
wir haben sie wieder
Knut
heute,
die immer umgedreht hat und gesagt hat, ja, ich muss jetzt noch was sagen.
Ja, ich finde die Sanduhr eigentlich ganz nett, damit man die Zeit nicht ganz aus den Augen verliert. Mal gucken. Also einmal umdrehen ist drin, aber ich glaube 2 Stunden, dann wird es irgendwann zu lang.
Aber da steht 60 Minuten drauf. Einmal umdrehen? 60 Minuten? Nee.
Naja, dann, wenn ich sie einmal umdrehe, dann läuft sie ja bis 120. Also das ist dann so die Deadline, so, wo ich sagen würde. Mal gucken. Danke, dass ihr gekommen seid erstmal. Ich werde es genießen, ich weiß es jetzt schon. Vielleicht könntest du dich noch mal vorstellen, du hast es damals schon gemacht, aber vielleicht kriegst du dann eine Kurzfassung davon hin.
Ja, wahrscheinlich erzähle ich sowieso was ganz anderes. Also ich bin Axel. Mein erstes Hertha-Spiel war irgendwann so um 65 mit meinem Vater im Stadion. Aber ich muss auch sagen, dass der eigentliche Mensch, der mich zu Hertha gebracht hat oder so verrückt gemacht hat, war Klaus, der neben mir sitzt jetzt. Und ja, ich gehe seitdem mehr oder weniger regelmäßig ins Stadion, ab und an mal ein paar Unterbrechungen, aber Dauerkarte seit ewigen Zeiten und wir sitzen mittlerweile neben der Pressetribüne Richtung Ostkurve. Guter Blick und wir freuen uns manchmal auch über das Spiel.
Bist du mehr oder weniger denn immer durchgehend zu Hertha gegangen oder eben auch mit Pausen? Also über die Jahre Oberliga, zweite Liga etc.
Ich glaub, also in der Oberliga. Hast du
dir alles angetan?
Nee, in der Oberliga habe ich höchstens ein, zwei Spiele gesehen. Und ich war eine Zeit lang auch nicht da, weil ich Vorsitzender von einem Baseballverein war. Und wir haben auch immer samstags gespielt. Damals wurde die Bundesliga noch samstags gespielt, zumindest meistens. Und da konnte ich nicht. Es waren so, naja, 3-4 Jahre. Anfang der 90er. War jetzt auch nicht die optimale Hertha-Zeit.
Lieblingsspiel hattest du damals erzählt. Ich glaube, es war Champions League. An dein Horrorspiel kann ich mich aber nicht mehr erinnern.
Ja, Lieblingsspiel war eigentlich Chelsea und auch Mailand in der Champions League. Horrorspiele gab es ein paar. Du hast vorhin Düsseldorf erwähnt, ja, auch. Aber mein größter Frust war auch einer meiner ersten Fruste, nämlich gegen Roter Stern Belgrad, das Heimspiel. Mhm. Im strömenden Regen, haben wir gestern auch gerade drüber gesprochen noch, weil wir ja wussten, dass wir hierher gehen. Und das war sehr traurig, weil man sich eben auch betrogen fühlte, nicht gegebener Elfmeter und so weiter und so fort.
Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ich war nämlich da, aber ich muss zugeben, obwohl ich da auch schon 9 war, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass ich mich eigentlich gefreut hatte, dass Hertha gewonnen hat. Aber es hat halt nicht gereicht, weil durch die Auswärtstorregelung war Hertha doch ausgeschieden.
Genau.
Dann stand glaube ich, noch 2-0 und dann kam irgendwann das 2-1 und damit war es dann aus. Damit waren sie dann draußen.
Und beim Stand von 2-0 hat Hertha einen Elfer nicht gekriegt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist ETBR gefoult worden. Ich weiß aber nicht mehr genau, wer es war, aber es war ein relativ klarer Elfer. Und dann hätte es 3-0 gestanden, dann hätte das Gegentor nicht geschmerzt. Dann war ein Mainspiel gewesen.
Cool. Ich werde die Folge, wo du damals mit dabei warst und dich nochmal ausführlicher vorgestellt hast, da hänge ich einen Link mit an die Folge. Das kann man sich nochmal reinhören. Ja. Also das kann man sich dann nochmal reinziehen sozusagen. Aber ich war ja sowieso eine tolle Folge damals. Ich glaube, man kann sich auch die ganze Folge nochmal anhören. Aber.
Ja, glaube ich auch.
Ja, okay. Klaus, wo kommst du her?
Ja,
bist du Hertha-Fan geworden?
Ich bin Klaus, ein paar Jahre älter als Axel. Das wusste ich übrigens nicht mehr, dass ich dich zu Hertha oder für Hertha agitiert habe, aber ich war durch die Gnade der frühen Geburt, war ich natürlich schon auch beim Bundesliga-Start im Stadion mit 9 Jahren. Mein Vater war damals auch Fußballfan, Hertha-Fan. Sein Vater wiederum hat angeblich auch die Herthaner nach der Deutschen Meisterschaft begrüßt, Bahnhof Friedrichstraße. Aber zu dem Opa hatten wir auch nie so richtig Kontakt, deshalb konnte man ihn auch nicht fragen. Und mein Vater war bei allen Spielen, auch in der ersten Bundesliga-Saison, es waren ja nur 16 Mannschaften, also 15 Heimspiele, und da war ich bei allen da. Und ich war übrigens auch schon, ist mir irgendwie viel später eingefallen, schon vorher mal im Olympiastadion, es gab ja damals diese Endrunden zur Deutschen Meisterschaft, wo der Berliner Meister dann gegen West, Nord, Süd spielte, und da spielte ein Spiel, das war 1. FC Köln gegen Hertha, leider ein 6-3 für Köln, daran kann ich mich noch erinnern. Und das, Köln war dann ja auch im Endspiel, hat verloren gegen Borussia Dortmund. Und dann war das, dann war eben die erste Bundesliga. Und da habe ich mich auch drauf gefreut. Da gab es Tabellen im Abend, so Stecktabellen, wo man die einzelnen Mannschaften da von 1 bis 16 stecken konnte, wo man jedes Ergebnis eintragen konnte, habe ich alles noch zu Hause, könnte ich sehen. Und Axel hat mich gestern ja gefragt, hier irgendwie nach der, du weißt ja sicherlich noch die Aufstellung von den Herthanern vom ersten Bundesligaspiel, und wenn ich ehrlich bin, wusste ich nicht alle. Alle 11 habe ich nicht zusammengekriegt, aber so 7, 8 wussten wir schon.
Also wir kamen gestern auf 3.
Naja, und ich habe dann aber zu Hause im Archiv, in meinem kleinen Archiv hier, so ein Faksimile von dem Programmheft gefunden. Die haben das immer so in so einem grün gedruckt, wie in so ein Spielfeld, und da standen dann so die Mannschaften, und das waren dann, und bei einem habe ich mich richtig geirrt, nämlich Wanze Gross, da ging ich von aus, der war rechter Verteidiger, er hat damals schon einen modernen rechten Verteidiger gespielt, der wirklich die Linie hoch und runter gegangen ist. Gefühlt halb so viel wie heute.
Aber auf jeden Fall seiner Zeit voraus. Du hast
ja und hat auch Tore gemacht.
In den 70er Jahren waren das ja reine Zerstörer bis in die 80er
Jahre. Ja, eigentlich. War durchaus und hat auch Tore gemacht. Später auch ein ganz entscheidendes. Und der hat da aber nicht gespielt. Aber es hat Otto Rehhagel gespielt als Verteidiger. Es hat Karl-Heinz Rühl gespielt als Rechtsaußen. Es hat Klimaszewski als Halbrecht gespielt. Drei Leute, die ja später als Trainer oder Manager wieder bei Hertha waren.
Rühl war Manager, ne?
Rühl war Manager eine Zeit vor Hoeneß, glaube ich sogar. Er war der Letzte. Oder kam Luffe Wolter noch dazwischen, irgendwie, weiß ich nicht genau. Also hat nicht alles falsch gemacht, Rühl, aber nach heutigen Maßstäben war eben auch mehr Amateur. Ja, das war.
Wer war noch dabei? Aber so komplett?
Naja, im Tor war Tillich. Hm? Früh verstorben, der ein guter Torwart eigentlich, aber er hat öfter mal ein sogenanntes Tillich-Tor gemacht, wie die Leute das erzählte. Also wirklich den Ball durch die Hosenträger reinrutschen lassen. Ja, eigentlich fangbereit, aber er ging irgendwie durch die Beine. Habe ich nur einmal gesehen, aber ist vorgekommen. Wie gesagt, Rehagel Schimmeler war der linke Verteidiger, der hat durch das erste Tor geschossen, den Elfmeter zum 1:1 Endstand gegen Nürnberg. Altendorf steht hier als rechter Läufer in dieser Aufstellung, war eigentlich ein Halbstürmer, sagen wir mal. Eigentlich mehr so eine Nummer 8 oder 10. Gustav Eder natürlich, vor kurzem verstorben, der ja 20 Jahre lang Co-Trainer war bei Hertha und auch mehrmals Interimstrainer. Schlesinger zum Beispiel, der war nicht Stammspieler, wie gesagt, das war dann Wanze Gross eigentlich. Rühl hatten wir schon, Klimaszewski. Bayer hatten wir hier als Mittelstürmer und der, kann ich mich wirklich noch dran erinnern, machte den Anstoß und trabte dann gemütlich zurück Richtung eigenem Strafraum und war sogenannter Doppelstopper. Hertha war defensiv eingestellt in der ersten Bundesliga-Saison. Doppelstopper, praktisch eine Vorform vom Libero, könnte man sagen. Ja. Es hat ja der sogenannte Stopper, wäre die Nummer 5 gewesen, Mittelläufer damals auch genannt, der hat den Mittelstürmer der gegnerischen Mannschaft gedeckt. Gab ja Manndeckung. Mhm. Jeder war einem zugeordnet. Und der Bayer ist dann wirklich zurückgelaufen, hat die Abwehr verstärkt.
Schon die Positionsnamen, die sind ja wirklich aus einer anderen Zeit gefüllt heute.
Ja. Dann gab es Helmut Feder mit der Nummer 10. Der war die 10, die man heute auch als 10 bezeichnen würde, richtig Spielmacher. War der erste Nationalspieler Berlins nach dem Kriege. Auf lange Zeit eigentlich. Ende der 50er Jahre hat er ein Spiel gegen Ägypten gemacht, glaube ich. Und links außen war Steinert. Und das sind die auch so weitgehend und die Kader waren ja viel, viel kleiner als heute. Dann gab es noch einen Borchardt, gab es noch einen Vaxklaviak, gab es noch und das waren sie schon, die da gespielt haben. Krumno hat vielleicht im Tor noch ein Spiel mal gemacht, als Tillich verletzt war, kann sein. Aber es waren vielleicht, die sind mit 15 Spielern ausgekommen. Heute gibt es 30, 35.
Was man jetzt nicht sehen kann, du hast ein paar Papiere dabei und du sammelst überhaupt wahnsinnig viel von Hertha noch. Ne? Du hattest die Tickets teilweise gesammelt. In den 70er Jahren kenne ich ja bei Hertha BSC, da waren die Eintrittskarten immer so eine Endlosrolle an der Kasse.
Ja.
Das war immer so ein pappenartiges Altpapier, meistens eingefärbt in irgendeinem Farbton, aber nie leuchtend immer, also es sah ein bisschen aus wie Altpapier, dann in Orange, in Blau, in Grün, damit also theoretisch von Spiel zu Spiel ein bisschen andere Tickets hattest. Ja. Ich weiß nicht, ob man damit verhindert hat, dass die Leute in das gleiche Spiel mit gegangen Sicherheit. Sind, denn ich glaube, das Spiel war ja auch aufgedruckt.
Ja,
der Name. Hat mir übrigens gestern auch gefehlt. Ich kann nachher noch zum Besten geben beim Spiel gegen die Bayern. Ich bin erst in der 58. Minute wieder aus der Halbzeit zurückgekommen. Den Rest habe ich an der Toilette gestanden. Weil
du Bier holen. Ach so.
Bier wegbringen. Da ging ja gar nichts. Ja, ja. Also es waren so lange Stangen, dass ich dachte, da kommst du nie ran. Ich bin dann ganz hinten nach J, glaube ich, gelaufen. Das ist eine ganz abgelegene Toilette. Das darf ich hier gar nicht erzählen, sonst gehen da andere auch noch hin. Und da kam ich dann recht schnell rein. Und bei den anderen hatten die noch 57., 58. Minute immer noch an den Toiletten gestanden, aber eine Traube von Menschen.
Da hast du ja unfassbar die Viertelstunde nach der Pause, wo Bayern höchst überlegen war, nicht mitgesehen.
Habe ich nicht gesehen, kann ich mich nicht daran erinnern. Falls mich einer fragt, waren die da gut, würde ich sagen, habe ich nicht gesehen.
Ja, waren super.
Kann ich mich nicht erinnern, sagt man. Aber du bist ja nicht in der Politik.
Habe ich nicht gesehen, ist aber richtig. Ich habe es ja nicht gesehen. Wobei, ich habe dann nur einen kurzen Aufschrei mal gehört. Ich dachte, oh, das war zu leise für ein Hertha-Tor.
Ich glaube, das war das 4:2, was
genau,
wir nicht gegeben haben.
Das Vermeintliche. Und als ich dann reinkam, habe ich gesehen, Schiedsrichterentscheidung oder Videobeweis, besser gesagt. Und da war ich beruhigt, dass es 2:4 wäre kacke gewesen. So war das alles noch in Reichweite. Aber zum Spiel kommen wir ja nachher noch. Bei den Tickets war ich eigentlich stehen geblieben.
Ja, Tickets gab es früher auch natürlich und die waren noch ein bisschen schöner. Ja, die hätte ich mitbringen können, aber man kann es ja hier sowieso nicht sehen. Die waren ein bisschen größer, so vielleicht 8x12 und hatten jedes Mal auch zwei Farben Druck sogar, eine Grundfarbe und dann Diagonalstreifen in einer anderen Farbe. Ganz hässlich teilweise, also hässlich vielleicht für den Designer, aber sieht wunderbar aus. Also lila-grün oder blau-gelb oder sowas. Das waren sehr schöne Tickets, die habe ich teilweise noch zu Hause.
Mir war nicht ganz klar, es gibt ja einen Artikel bei Hertha BSC über dich, da hattest du, glaube ich, auch von schönen Tickets gesprochen. Ich war mir nicht ganz klar, ob das ironisch gemeint war. Diese 70er-Jahre Altpapierkarten kannte, die ein bisschen aussahen, als wenn man im Kino irgendwo so eine Abreißkarte hast. Also hübsch waren die nicht.
Ich kann es dir nachher noch zeigen. Ich glaube, ich habe das Foto noch, was ich denen da auch geschickt habe. Also die Bahnen sahen wirklich ganz gut aus. Diese. Und beim ersten Spiel, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, ja, da war ja, wie gesagt, mit meinem Vater war ich da und Hertha hatte, war ja immer schon manchmal ein bisschen amateurhaft, die Organisation, die hatten nicht genug Tickets gedruckt, ganz einfach. Die haben nicht mit den 60.000 gerechnet. Mhm. Berliner Regionalliga vorher oder Oberliga oder Stadtliga, wie es hieß, da waren in der Plumpe 8.000 bis 10.000, mehr ging ja gar nicht rein. 15.000 gingen vielleicht rein nach dem Krieg. Wie da früher 30.000 reingegangen sein sollen, weiß ich nicht, aber gut, vielleicht die Leute waren ein bisschen schlanker, aber gut, weiß ich nicht. Aber 15.000 war ich einmal da und das war knüppeldicke voll. Die haben also nicht damit gerechnet, dass so viele Zuschauer kommen und hatten nur so 40.000 Karten gedruckt und mein Vater ist also ohne Karte reingekommen. Ich hatte eine, ich bin dann Eingangsschüler für eine Mark damals und mein Vater ist ohne Karte reingekommen. Die haben da also schon mal wieder Geld verschenkt.
Ich finde das so faszinierend, wenn man heute, also die meisten, die heute ins Stadion gehen, die werden ja wahrscheinlich 20, 30, 40 sein, natürlich auch ältere da. Als du eben meintest, Bundesliga war damals neu, das klingt so ungewöhnlich, aber das war wirklich positiv besetzt, ne? Also, absolut. Da kommt was Gutes, da kommt was Neues, was Interessanteres. Wie war es denn eigentlich vorher? Was war denn vor der Bundesliga?
Ja, vorher gab es 5 Oberligen.
Ja.
Also die Oberliga West als stärkste wahrscheinlich und Süd. Dann Oberliga Nord und Oberliga Südwest, was praktisch Saarland und Rheinland-Pfalz war.
Und deren Gewinner haben dann nachher untereinander die Meisterschaft ausgespielt, also am Ende?
Es waren 8 Mannschaften, es waren zum Schluss, also es gab auch vielleicht früher ein bisschen andere Organisationsformen. Zur Nazi-Zeit waren Gauligen, 15 Gauligen und sowas. Aber nach dem Krieg war das eher so und da gab es dann 8 Mannschaften, 2 Vierergruppen und 8 Mannschaften sind 2 aus dem Norden, 2 aus dem Westen, 2 aus dem Süden, einer aus dem Südwesten und einer aus Berlin. Hm. 2 Vierergruppen und die haben Hin- und Rückspiele gemacht, also jeder 6 Spiele, so wie später es auch die Aufstiegsrunden gab. Und die Gewinner der Gruppen haben das Endspiel gemacht. Bis 1963.
Also ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir die Bundesliga haben und dass du am Ende von 34 Spieltagen dann letztendlich sagen kannst, wer ist Meister und wer steigt ab.
Ja, es wurde ja auch gefordert, eben um eine Konzentration der Kräfte, weil Deutschland international ja eigentlich nicht konkurrenzfähig war.
Auch Professionalisierung, ne?
Ja, das waren...
Sepp Herberger, ich habe neulich eine Doku gesehen, Sepp Herberger hat das schon sozusagen gefordert, weil der hat vor der WM 54 noch ein Auto geschenkt gekriegt von einer großen deutschen Automobilfirma und damit er rumfahren konnte, weil er der musste ja einen irren Terminplan haben, weil eben in 5 Oberligen gleichzeitig gespielt wurde und wenn er die eine Mannschaft sehen wollte gegen die andere und in einer anderen Oberliga war auch gerade ein Spitzenspiel, dann musste er sich entscheiden und der ist so wohl durch ganz Deutschland gegurkt mit dem Auto, um Spiele zu sehen und der hat das schon gefordert, dass es eine zentrale Liga geben muss. Und es hat dann, das haben die in einem Bericht da auch gesagt, dass es dann eben noch 9 Jahre gedauert hat nach dem WM-Sieg, bis das irgendwie in Sack und Tüten war und dann die Bundesliga kam.
Keine Sitzplätze, keine Sitzplätze. Ich finde, der krasseste Unterschied zu heute ist wahrscheinlich auch das, was wir heute eine Fankurve nennen. Wir kennen jetzt die Ostkurve, ich würde jetzt mal sagen seit 97, würde ich unterstellen, ja. Ich meine seit 97.
Ja. Seit dem Wiederaufstieg.
Aber das war nicht immer so. Ich gehe mal einen Schritt zurück, ich meine in den 70er Jahren die Hertha-Frische, da gab es eine Ostkurve in der Form, wie wir sie heute kennen, nicht. Die waren, jetzt fragt mich nicht nach dem Block.
Das können wir aber sagen, wenn du dann fragst.
Frag ich mal, wo war denn der Block?
Das war Block F. Wo jetzt die Auswärtsfans sind. Da waren früher die Hertha-Frische.
Und zwar ganz unten standen die.
Ganz so unten.
Praktisch die.
Das waren ja nicht wie eine Ostkurve 15.000 oder sowas, sondern es waren ein paar hundert bis ein paar tausend, allerhöchstens ein paar tausend. Und die standen da unten in F mit selbstgeschneiderten Klamotten und Fahnen und so.
Die haben zum Teil geile Sachen gehabt. Die haben blau-weiß gestreifte Jeans gehabt. Mhm. Und zwar komplett als Hose und als Oberteil. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Haben die das genäht?
Mutti hat wahrscheinlich genäht.
Ja, und die Schals wurden gestrickt von einer Oma oder von einer Freundin vielleicht sogar noch irgendwie. Das gab es ja nicht zu kaufen. Es gab ja kein Merchandising.
Wollte ich gerade sagen, Hertha-Shops und sowas gab es da auch noch nicht.
Du kannst kein Trikot kaufen, kannst nichts kaufen.
Wie komme ich denn darauf, dass die Hertha-Frische Ende der 70er Jahre für mich gefühlt zwischen der auslaufenden Ostkurve und der Gegentribüne waren? Also nicht in der Gästekurve, sondern habe ich das so falsch in Erinnerung? Ich könnte schwören, dass sie da gewesen sind.
Könnte sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, als sie in der zweiten Liga waren in den 80er Jahren.
Obering?
Waren sie im Obering gegen gerade Obering. Das waren also ein Häuflein von 500 Leuten vielleicht. Auch sehr stark von Nazis unterwandert damals. Ja. Und die standen dann auch immer. Und es gab in jedem Spiel die Durchsage, sich hinzusetzen, weil die ja die Bänke auch kaputt machten. Und ich glaube, irgendwann kam es dann auch mal zu einer Eskalation, dass dann die haben immer angedroht, den Block räumen zu lassen. Wollte man natürlich nicht, da einen Polizeieinsatz. Aber es war schon immer so auf der Kippe. Und irgendwann hat sich das dann erübrigt. Denn die waren dann irgendwann weg.
Ich glaube, man kann das noch halbwegs sehen, wo die saßen. Und zwar gibt es noch bei YouTube einen alten Videobeitrag zu 20 Jahre nur nach Hause von Frank Zander. Das war ja im Halbfinale 93 gegen Chemnitz zum ersten Mal das Lied. Und da gibt es Filmaufnahmen von und da kannst du sehen, dass die da quasi noch in dieser Obering-Ecke da hinten sitzen. Also nicht klassisch in der Ostkurve, sondern auch so ein Tick versetzt zur Gegengeraden. Das kann man da noch ein bisschen gucken. Andere Bilder habe ich jetzt leider nicht gefunden. Ich habe aber auch nicht ewig gesucht, muss ich zugeben. Mhm. 63 wird es das in der Form noch gar nicht gegeben haben. Das gab es wahrscheinlich dann erst ab den 70er Jahren.
Naja, Ende 60er nach dem Wiederaufstieg sind ja dann 68 wieder aufgestiegen. Ja, 68 und da gab es dann schon die Frösche eben mit diesen selbstgeschneiderten Sachen da unten im Unterring. Mhm. In den 3 Jahren bis zum Skandal. Naja, obwohl es ging ja weiter
härter.
Zu
welchem Skandal?
Dem zweiten.
Sagen wir
zweiten.
Wir wollten da nicht drüber sprechen. Ach so,
wollten wir gar nicht sagen.
Doch, ja, ganz kurz. Also es gab jetzt kürzlich beim RBB eine tolle Dokumentation, die also doch letztendlich ja wahnsinnig viel schon abgedeckt hat. Wir hatten uns im Vorgespräch noch unterhalten, hatten gemeint, nein, die Amateure, die hätten noch gefehlt im Pokalfinale, aber gut, irgendwas fehlt immer. Ich muss auch zugeben, ich hoffe, ich bin da nicht nervig. Der Beitrag zeigt ja wirklich viel von Hertha, also auch wie man heute so schön neudeutsch sagt, wie divers der Verein und seine Fans sind. Ich hätte mir manchmal gewünscht, weil immer so rüberkam, Hertha-Fans gibt es immer nur in Berlin. Hey Leute, ich bin beim Exil-Hertaner-Podcast. Ich weiß, wie viel woanders sind. Ich hätte mich gefreut, zum Beispiel Oberpfälzer Hertaner, die fahren mit dem Bus aus der Oberpfalz nach Berlin, kommen zu den Spielen, wäre vielleicht auch eine ganz runde Sache gewesen, sowas noch zu zeigen, aber ich fand insgesamt die Doku toll und vor allem, sie lebt natürlich vom großartigen Knut auch, also der hat eine Menge ausgemacht.
Ja, wir haben ja vorher schon kurz drüber gesprochen, du kannst in so einer Doku nicht jedem gerecht werden. Mhm. Also wie gesagt, für mich fehlt auch Paul Dardai, eine der ganz großen Figuren, die wir haben nach Ete Bär, muss man ganz klar sagen, egal wie er jetzt da leider weggegangen wurde. Mhm. Und aber auch andere Topspieler, die wir hatten, die wir jahrelang verehrt haben, die fehlen, aber das ist wahrscheinlich dann einfach nicht möglich in der Zeit.
Mhm. Ich habe mir tatsächlich zu der ganzen Geschichte Handgelder und Bundesliga-Skandal, das waren ja zwei Sachen, das war 65, gab es den Zwangsabstieg für Hertha BSC, weil Hertha BSC Handgelder gezahlt hat. Das war insgesamt in der Bundesliga üblich, für Hertha BSC aber besonders schwer. Und man darf nicht vergessen, es war eine geteilte Stadt durch den Mauerbau. Wer ging nach Berlin, wer ging auf die Insel, wo nur Mauer drumherum war. Hertha hat man erwischt und Hertha hat man bestraft. Auch beim Bundesliga-Skandal, also das waren ja keine Unschuldigen, also das will ich betonen, das ist jetzt nicht, dass sie unschuldig waren. Aber ich hatte immer den Eindruck, oder bei mir ist auch nach dieser Dokumentation nochmal so hängen geblieben, Mist haben alle gemacht, nicht nur Hertha, gerade bei der Handgeldgeschichte, aber bestraft wurde Hertha immer in besonderem Maße und bei dem anderen hat man es dann toleriert. Ich hatte immer den Eindruck, für mich kam das ein bisschen an, als wenn man mit zweierlei Maß gemessen hat bei den Vereinen. Ist das beleidigte Leberwurst?
Nee, das stimmt schon irgendwie.
Also ich will jetzt nicht in so eine Opferrolle hier irgendwie schlüpfen.
Man hat damals ja gesagt, hier nach dem 1965, nach dem Handgeldskandal, jeder Verein hat das gemacht und dass die Herthaner sich da taktisch unklug angestellt haben. Denn sie haben ja die Sachen veröffentlicht. Ich glaube sogar im aktuellen Sportstudio.
14 Minuten lang haben die vorgelesen.
Ja, und haben alle Namen vorgelesen. Und das war alles, stimmte alles, denke ich mal. Wenn sie das vielleicht im Geheimen, mit einem Telefonanruf in Frankfurt gemacht hätten, dem DFB-Vorstand gesagt hätten, hier, wir haben die Beweise hier, schwarz auf weiß, könnt ihr euch alles durchlesen und wenn er uns rausschmeißt, müsst ihr die Bundesliga zumachen, dann wäre das vielleicht unter der Hand besser abgelaufen. Und so war man in Frankfurt nun natürlich hart gegen Hertha, so die bösen Nestbeschmutzer.
Verräter,
ja. Dann hat man es eben so gemacht. Und zur großen Belohnung hat man dann natürlich noch Schalke 04, die abgestiegen waren, auf dem 16. Tabellenplatz als Tabellenletzter, hat man dann noch in der Bundesliga gelassen. Und weil man die Bundesliga dann aufgestockt hat auf die heutige Zahl 18 auch, was ja dann auch wieder völlig unverständlich war. Das hatte damit ja überhaupt nichts zu tun mit diesem Bundesliga-Skandal, aber trotzdem hat man es noch gemacht. Auch ein kleiner Grund, weshalb es da heute immer noch der eine oder andere das Wort Schalke nicht gerne in den Mund nimmt und lieber Gelsenkirchen oder Herne West sagt.
Oder Schlacke.
Ja, also aber das stimmt schon. Hertha immer besonders bestraft. Beim zweiten Skandal, muss man sagen, wurden ja alle bestraft auch. Hertha war insofern selber schuld, weil Holst sagte, ich möchte keinen Spieler, der hier betrogen hat, jemals wieder bei Hertha spielen sehen. In allen anderen Vereinen hat man die Leute wieder spielen lassen. Und wenn ich an Gelsenkirchen jetzt denke, wo ein Klaus Fischer danach zum großen Nationalspieler wurde, der auch Meineid geschworen hatte vorher als ganz junger Mann, da war man nicht so streng mit sich selber und darunter hat der Hertha nun noch Jahre und Jahrzehnte lang gelitten eigentlich, dass sie eine völlig neue Mannschaft wieder aufbauen mussten, die ja immerhin kurz vor der Meisterschaft stand damals, nachdem sie zweimal Dritter waren und alle, Ete Bär kam dann ja und hat erwartet, nächstes Jahr spielen wir voll um die Meisterschaft mit. Und das war dann natürlich nicht mehr der Fall, als ein Spieler nach dem anderen gesperrt wurde.
Wer heute noch FC Meineid hört, das war genau die Geschichte.
Deswegen. Naja, Hertha ist ja auch so bestraft worden, weil alle Spieler alles eingestanden haben. Also sie haben die sagen wir mal, in Anführungsstrichen ehrliche Schiene gefahren und sind schon härter bestraft worden, weil sie haben ja teilweise 10 Jahre oder lebenslanges Berufsverbot gehabt, sind ja dann auch ins Ausland gegangen, ganz viele Spieler. Und bei dem anderen Verein eben, die haben bis zum Schluss nicht gestanden und sind dann noch, konnten nach 1 oder 2 Jahren wieder spielen. Das ist schon was man sich merkt. Also ob das jetzt beleidigte Leberwurst ist, weiß ich nicht, aber so ein paar Sachen haben schon, sagen wir mal, ein Geschmäckle.
Ich bin ja ein Kind der 70er Jahre und was sich, glaube ich, heute jemand, der jünger ist, überhaupt nicht mehr vorstellen kann, Hertha war in den 70er Jahren eigentlich auf dem Level wie Borussia Dortmund gefühlt. Die waren oben mit dabei, die waren Vizemeister, die sind zweimal im Pokalfinale gewesen. Ich weiß gar nicht, waren sie zweimal sogar Vizemeister?
Nur einmal,
aber das war ja immer so Mitte der 70er Jahre, glaube ich. Da müsst ihr mir noch, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Hertha war eine große Nummer und mit Erich Bär oder mit Ete Bär, das war der Marcelinho der damaligen Zeit. Also ich habe teilweise Tore von dem gesehen. Unfassbar. Mhm. Das war auch, glaube ich, zu der Zeit der einzige Nationalspieler von Hertha BSC. Ja, ja. Und wer ja den Marcelinho mochte, wer den Ibisevic mochte und wer aus der Generation ist, der musste eigentlich Fan von Ete Bär sein. Zumal man die ganzen Spieler auch, die hatten ja Haare. Also ich weiß, ich konnte die schon an den Haaren erkennen. Holger Brück mit langen, blonden Haaren, das wehte alles. Ja. Diefenbach war der Einzige, der rot war. Und wie hieß er denn? Agerbeck später dann, das waren die 70er schon mehr oder weniger vorbei. Semmel blond, ein Däne.
Also, Gerd Grau, lange schwarze Haare.
Da kannte ich noch alle. Es war eigentlich die große Zeit von Hertha BSC. Und Hertha hatte irgendwie mal alles richtig gemacht. Im Prinzip, außer dass sie die Plumpe verkaufen mussten. Als Spätfolge des Bundesliga-Skandals. Ja. Die Leute wollten auch nicht mehr Hertha gucken, weil sie einfach gedacht haben, das ist eh eine Betrügerei. Dann gucke ich mir das nicht an. Habt ihr die Plumpe noch kennengelernt?
Ja, also ich war selten da, bei Punktspielen natürlich nicht, das war ja vorbei. Und in diesen 3 Jahren Regionalliga von 65 bis 68 war ich da auch selten bei Punktspielen. Das ist also die 3 Jahre Pause, die ich habe in den 60 Jahren. Aber ich war da mal ab und an im Olympiastadion, als sie gegen Tennis Borussia gespielt haben. Das war dann so praktisch das Endspiel irgendwann. Mhm. Mal da hat Hertha 3-1 gewonnen. Die sind ja relativ souverän immer dreimal Berliner Meister geworden. Und als sie am schwächsten waren, dann schon auch 6-8 Punkte liegen gelassen haben, da sind sie dann wirklich aufgestiegen beim dritten Mal, erst im dritten Versuch. Also das war eine schwierige Zeit. Aber es waren Freundschaftsspiele. In der Zeit wurde dann eben, um sich auch mal zu messen, die Berliner Mannschaften, die Kickers 1900 und so weiter, waren keine Gegner. Deshalb hat Pfiffi Kronsbein dann öfter Bundesligamannschaften eingeladen. Und deshalb, da war ich mal im Spiel gegen Eintracht Braunschweig an der Plumpe zum Beispiel. Also ich kann mir das immer noch ganz genau vorstellen. Man sieht ja auch manchmal so die Bilder, so die beiden großen Berge hinter den Toren und dann einmal da zur S-Bahn ganz schmal 5 Reihen, eine kleine Holztribüne. Und die vorm Krieg wohl ein bisschen größer war, aber viel größer kann sie nicht sein, weil die Gleise da direkt anfangen.
Die Holztribüne ist abgebrannt im Krieg.
Ne? Ja, die ist in den letzten Tagen da irgendwie abgebrannt, aber die war dann wieder aufgebaut in den 60er Jahren. Und dann so noch Stehplätze, eine Stehplatzreihe, also es waren ja alles Stehplätze insofern, zur Behmstraße hin. Da war dann eine große Mauer und da konnte man dann eben stehen und gucken. Und als Kind hatte man da natürlich Probleme, da durchzugucken, wenn die Erwachsenen um einen rumstanden.
Also ich erinnere mich an ein Spiel nur, dass ich da mal war. Ich bin ja, wie gesagt, ein paar Jährchen jünger. Und habe auch direkt hinterm Tor gestanden, so ein bisschen erhöht. Und es war auch irgendein Freundschaftsspiel oder so natürlich. Und ich erinnere mich noch wirklich wie gestern an eine sensationelle Parade von, ich glaube es war Tommy Zander.
Kann sein.
Thomas Zander, ja, 17 Jahre, klar. Der einen Ball aus dem Dreieck geholt hat, den alle, die da hinterm Tor standen, schon drin gesehen haben für den Gegner. Und der hat den sensationell rausgeholt. Der war ja ein genialer Torwart auf der Linie auf jeden Fall. Und ja, und das Zweite, an das ich mich erinnere, ist, dass es keinen Rasen gab, sondern es war wie auf einem Modder-Hinterhof irgendwie. Also, und zwar nicht nur so die paar Meter vom Tor, was man jetzt ja nochmal bei älteren Bundesligaspielen so sieht, wo denn Matsche ist, sondern es war wirklich, das halbe Spielfeld war knöcheltiefer Modder. Und es hat auch geregnet, also das weiß ich auch noch.
Dann sah man gut aus in die Schuhe wahrscheinlich an dem Tag.
Ich glaube, bis auch ganz oben sah man gut aus.
Das war aber nicht nur an der Plumpe, so es war üblich in der Bundesliga. Es war eben Naturrasen und der wurde eben im Laufe des Winters wurde der eben umgepflügt und da ist er ja nicht gewachsen ein halbes Jahr lang.
Wurde umgepflügt?
Naja, umgepflügt von den Spielern, von den Stollen, von den Grätschen, die es damals noch ein bisschen brutaler gab als heute. Und das war dann eben im Laufe des Sommers hat der Platzwart eben versucht wieder anzusäen und das war dann eben frisches Grün im August wieder. Aber zum November hin und Dezember, da war das eben. Und dann gab es ja damals auch noch Winter, die Winter waren und mit Schnee und Matsch und sowas. Da wurde ja auch auf 10 Zentimeter hohem Schneeboden gespielt manchmal. Gut, da hat der Rasen nicht so gelitten, aber ansonsten, also im Frühjahr war das wirklich Sand mehr oder weniger. Also im Olympiastadion kann ich mich nicht so erinnern, da ging es eigentlich noch irgendwie.
Ja, vor den Toren war es auch übel.
Ja, von Toren, klar, im Strafraum, ja, da war es immer eigentlich Sand. Ne? Und das war dann im Sommer wieder schön und nicht so wie heute, dass zweimal im Jahr der Rasen ausgetauscht wird.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir nochmal ein eigenes Stadion erleben werden. Ich weiß, dass da viele wahnsinnig gute Arbeit machen, um, also Blau-Weißes Stadion natürlich, um da was zu erreichen. Aber wir kommen ja nachher nochmal zu den Finanzen von Hertha BSC. Und wenn ich jetzt so die finanzielle Situation insgesamt sehe, selbst wenn das fremdfinanziert ist, macht mir das so ein bisschen Angst, aber im Prinzip ist es ist fast eine Ironie des Schicksals, dass Hertha eigentlich 74 auf den Senat zugegangen ist, um sich zu retten aus finanziellen Problemen und ein Stadion verkauft und heute sagt, aus finanziellen Gründen uns ginge es besser, wenn wir ein Stadion hätten, könnt ihr uns nochmal helfen. Also es ist ja, nach so vielen Jahren kommt das Thema eigentlich immer wieder zurück. Mhm. Es ist schade und vor allem ist es eben auch, ich sage immer, es ist ein bisschen ein Stück Seele, was man verkauft hat, weil man musste.
Ja, es ist sehr schade. Ob jetzt ein modernes Stadion auf diesen Platz reingepasst hätte, ist die Frage. Mhm. Also so ein Stadion würde es heute sowieso nicht mehr geben. Aber der ist doch extrem eng gewesen zwischen den Gleisen und der Behmstraße. Vielleicht hätte man die Behmstraße überbauen können, irgendwie mit Betonstützpfeilern oder sowas. Theoretisch vielleicht architektonisch denkbar, aber ansonsten ist es zu schmal gewesen. Also sitzplatzmäßig wären das ja 5000 Zuschauer gewesen da in dem Stadion. Also
ich finde es halt schade und ich denke mal, den meisten anderen Fans wird es auch so gehen. Die Mehrheit der Hertha-Fans, die haben haben diese Zeit nicht mehr erlebt. Das, mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass es in Vergessenheit gerät, aber es ist natürlich immer ein Unterschied, wenn man mal da war, wenn man sich noch daran erinnern kann, wenn man diese steilen Tribünen noch kennt. Mhm. Das Gelände war ja insgesamt oder das Stadion auch nicht mehr in gutem Zustand, darf man ja auch nicht vergessen, als es abgerissen wurde. Aber es ist halt schade, weil so viel Geschichte dran hängt. Also ich hätte es gerne noch erlebt, aber ich war da 3 oder 4 Jahre alt.
Aber das in der Dokumentation vom RBB waren ja auch schöne Bilder eigentlich aus dem Stadion.
Ja, es gibt auch noch eine super Doku vom SFB von 1973, 74 mit Hanne Sobeck noch. Ein Teil der Ausschnitte sind da mit drin verwandt worden. Ja. Also hochinteressant. Jetzt habe ich mir hier tatsächlich noch ein bisschen was aufgeschrieben. Aber da gehen wir jetzt im Einzelfall nicht drauf ein. Abstieg 1980, Aufstieg 1982, Abstieg 1983, 1986 Abstieg in die Oberliga, 1988 Aufstieg in die zweite Liga. Hertha war vor allem eins, sie waren erstmal weg vom Fenster. Dann, nochmal. 1990 wieder Aufstieg, 1991 Abstieg. Und man kann eigentlich sagen, von 1980 bis 1997 hat Hertha im Prinzip dieses ein Jahr mal Bundesliga, lasse ich jetzt einfach mal weg, nicht mehr stattgefunden. Und was ich an dir so ein bisschen bewundere, falls ich das sagen darf, oder vielleicht auch an euch, dass ihr trotzdem da noch hingegangen seid. Ich habe mir bestimmte Sachen nicht mehr angetan. Wenn ich jetzt an die letzten 2, 3 Jahre denke, wo viele Leute echt sagen, ich habe so die Schnauze voll von Hertha, nie wieder Hertha, sagt ja jeder mal nach dem Spiel. Wie oft hab ich das schon gesagt oder andere, bei anderen gehört? Du bist trotzdem mehr oder weniger immer noch recht regelmäßig hingegangen, wenn ich das richtig verstanden
habe. Ja, aber das ist eine Charakterfrage offensichtlich, dass ich ein Mensch bin, der schwer loslassen
kann. War der jetzt eigentlich gegen mich?
Nein, gar nicht. Aber es gibt eben so Leute, denen fällt das leichter. Und ich bin einmal da und ich kann nicht anders. Ich kriege, das sind Albträume von mir. Die ich früher hatte, dass ich nicht ins Stadion reinkomme. Ja, deshalb bin ich auch immer sehr früh da.
Ehrlich?
Dass ich da hin bin. Ich habe auch schon mal gedacht, ich bin mit dem Hund, mit dem Schäferhund, gehe ich da hin und die kommen dann nicht rein, weil die den Hund nicht reinlassen wollen ins Stadion. Ja? Und ich habe den absoluten Horror. Also das ist für mich ein ganz schlimmer Gedanke, dass ich nicht ins Stadion reinkomme und nicht zum Hertha-Spiel gehe. Und als ich das erste Mal nicht gehen durfte, weil mein Vater eben nicht da war, 2. Bundesliga-Saison, gegen Kaiserslautern, weiß ich noch, 5-3 gewonnen, großartiges Spiel, aber ich durfte nicht hingehen, weil mein Opa Geburtstag hatte und mein Vater dann meinte, ja, wir müssen doch zum Opa zum Geburtstag gehen, obwohl mein Vater mit seinem Schwiegervater überhaupt nichts am Hut hatte und trotzdem, ich war stinksauer, wir hätten ja dann nachmittags hingehen können und dann trotzdem noch danach zum Kaffee trinken oder sowas, aber das war das erste Mal und da war ich todtraurig, hab geheult und es war wirklich ganz schlimm für mich. Deshalb bin ich eigentlich immer hingegangen. Auch in der Oberliga, diese Zeiten im Poststadion, was schon überwuchert war, aber nicht so wie jetzt. Jetzt ist ja alles überwuchert. Ist ja ein reines Ökostadion. Also die Haupttribüne haben sie ja wunderbar wieder hergerichtet, denkmalgerecht. Aber die ganzen Gegengraden, das war ja ein Stadion mit 35.000 Leute. Und da habe ich ja großartige Spiele gesehen, nicht von Hertha, sondern von Tasmania in der Aufstiegsrunde.
Wacker 04,
5-0 gegen Nürnberg.
5-0 gegen Nürnberg. Ja. Aber als wir drin waren, stand schon 3-0, glaube ich, oder 2-0, weil die natürlich mit ihren 7 Kassenhäuschen für die Zuschauer als Menge völlig überfordert waren. Ja, also ich...
Erzähl.
Nee, ich denke auch, das liegt daran, dass wir irgendwie immer härter treu geblieben sind, wie man damals in Anführungsstrichen sozialisiert wurde. Weil wenn du Bundesliga-Fußball sehen wolltest, musstest du in Berlin zu Hertha gehen. Es gab nichts anders. Auch und das war ja auch nicht so, dass du dann Sky angemacht hast oder Premiere oder sonst was, sondern da liefen 3 Spiele in der Sportschau und Hertha war es nicht immer, eher selten. Und das heißt, du hattest im Prinzip keine Chance. Du musstest ins Stadion gehen, wenn du guten Fußball sehen wolltest. Also gut
Fußball sehen wolltest.
Fußball, ja. Und das ist auch so, deshalb verstehe ich zum Beispiel auch, dass heutzutage so viele, gerade auf das Spiel gestern wieder bezogen, so viele Fans von überall aus der Republik oder eben auch aus dem Ostteil kommen und für Bayern sind, weil die konnten natürlich damals nicht zu Hertha gehen und die konnten aber im Fernsehen Bayern München sehen und so weiter und deshalb verstehe ich das auch oder dass Kids heute lieber Barcelona-Trikots tragen als Hertha-Trikots beim Training, wobei bei meinem Enkel habe ich das dann irgendwann mal umgebogen. Da war beim ersten Training nur mein Enkel mit Hertha-Trikot und später waren es dann doch ein paar mehr. Aber generell ist das eben so und dann bleibst du eben bei dem Verein. Das ist so.
Die ganzen Bayern-Fans, die ich gestern gesehen habe, die in meiner U-Bahn waren, da hat nicht einer so gesprochen, aber aus Thüringen.
Ja, ja, klar. Ja, ja. Ist so. Aber ist ja auch
leider nicht weiter. Auch in meinem Bus nach Tempelhof.
Das obwohl sie eigentlich ja aus Nostalgiegründen, wenn ich an die Spiele 73, 74 Dresden gegen Bayern München denke, die sind ja episch irgendwie gewesen damals, da müsste man eigentlich Bayern-Hasser sein. Ja, aber nein, irgendwie, ich weiß nicht, das im Laufe der Jahre.
Ich habe das schon ein paar Mal beim Podcast hier gesagt, Bayern München hatte sich für mich ganz einfach erledigt, weil meine Oma mir erzählt hat, ich habe das schon ein paar Mal hier erzählt, ich erzähle es heute gerne nochmal, dass die Bayern zu den Berlinern Saupreußen sagen. Und da ich gut erzogen war und wusste, was höflich ist und was unhöflich ist, wenn man mich so nennt, dann finde ich auch die Bayern nicht gut. Es gab allerdings eine Ausnahme. Gerd Müller, finde ich, ist für mich bis heute der größte Stürmer, ja, muss man sagen.
Im Europapokal habe ich Bayern auch gern gesehen. Das war auch, da war man auch natürlich dann als, war so wie bei der Nationalmannschaft, man war dann eben natürlich für Bayern, wenn die irgendwie da gespielt haben gegen AC Mailand.
Also ich war für Dresden.
Ja, das weiß ich nicht mehr genau. Ja, das glaube ich auch sogar. Dresden hat ja damals einen sensationellen Fußball gespielt. Zumal die Bayern ja damals sich auch ein bisschen aus dem Fenster gehängt haben, den einen Koch mitgenommen haben, weil sie Angst haben, dass sie vergiftet werden. Was man ja im Nachhinein sagen muss, sie hatten ja recht durchaus. Ja. Aber das ist natürlich Jahrzehnte später erst rausgekommen, was die Stasi da alles gemacht hatte. Aber ja, nee, dass Leute aus einer fremden Stadt, den Lieblingsverein, ich kann doch nicht Fan von Chelsea sein oder sowas, ja, wenn ich in Berlin wohne. Ja. Also jetzt mit Union, das kann ich noch verstehen, dass man dann Union-Fan ist, auch logischerweise, wenn man es auch immer schon war teilweise, obwohl die auch vor wenigen Jahren noch vor teilweise 5.000 bis 7.000 Zuschauer gespielt haben. Also alle, die jetzt hingehen, die Hälfte sind auch Event-Fans, muss man einfach so sagen.
Aber bei allem Bayern-Bashing muss man eben auch sagen, dass der Verein auch natürlich mit ein bisschen Glück, weil die Olympischen Spiele da waren und so, aber sie sind eben auf den Zug aufgesprungen, modern zu trainieren, moderne mit Ärzten zu arbeiten, mit Hilfsmitteln, also erlaubten Hilfsmitteln. Und sie haben eben auch über ihr Management, ich meine, die haben nicht 300 Millionen oder 500 Millionen oder eine Milliarde Schulden, sondern das, was sie kaufen an Spielern und was sie machen, das zahlen die von ihrem Geld. Und da muss man auch, ja, man muss sie ja nicht mögen, aber man muss zumindest in meinen Augen auch akzeptieren, dass die über Jahrzehnte wirklich gute Arbeit gemacht haben.
Das ist lustig, dass du das gerade erwähnst, weil das wäre quasi, wenn wir diese kleine Zeitreise jetzt, die wir gerade gemacht haben, beenden, wäre das nämlich genau mein letzter Punkt gewesen. Ich hatte mir aufgeschrieben, so jetzt muss ich, kann ich kaum sehen, ich sollte meine Brille mal nachschärfen. Wenn ich jetzt mir die Zeit angucke seit 1963 bei Hertha BSC, dann gab es, wenn ich jetzt mal das gesamte Revue passieren lasse, wenig Zeiten, in denen Hertha wirklich oben war, führend war. Meistens war Hertha Mittelklasse, nicht in der ersten Liga, weg vom Fenster. Und ich habe überlegt, woran liegt das eigentlich? Das ist jetzt, man kann jetzt 50, 60 Jahre nicht zusammenfassen. Das funktioniert nicht. Ich hatte mir was aufgeschrieben, viele Jahrzehnte benachteiligt durch die Mauer. Es war immer schwer, Spieler nach Berlin zu bekommen, was aber keine Ausrede ist, weil ich glaube, man kann trotzdem immer noch richtige sportliche Entscheidungen treffen. Kaderzusammenstellung kann man, wenn man es mit den richtigen und guten Spielern macht, immer noch machen. Da spielt Geld nicht so eine Rolle. Witzig finde ich, dass Hertha gefühlt immer klamm war. Hertha war immer klamm. Seit 1963, sie sind seit Gründung, warum heißen sie BSC? Weil sie fusioniert sind, damit sie Geld kriegen. Die waren eigentlich schon immer klamm. Und ich finde es eigentlich Ironie des Schicksals, dass Hertha mit 374 Millionen zeigt, das Geld ist es nicht. Wir können auch mit viel Geld auch nicht erfolgreich sein. Also das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass Hertha das hinbekommen hat. Wir sagen es ja nicht gerne. Ich hatte gehofft, dass Hertha sich dadurch sportlich verbessern würde. Aber jetzt sind wir in einer Situation, wo Hertha um den Abstieg wieder spielt und wir noch große Probleme finanzieller Art haben. Ich sage es mal so, ich finde, es hat bei Hertha immer irgendwo, da waren viele Leute mit Herz dabei, die für den Verein gelebt haben, die alles für den Verein gemacht haben, ob es gut oder richtig war, ob es erlaubt oder verboten war. Aber Hertha war über viele Jahrzehnte nicht professionell, selbst da, wo es andere schon waren. Der Erste, der angefangen hat, überhaupt da mal Professionalisierung in den Verein reinzukriegen, war meines Erachtens ganz wesentlich auch Dieter Hoeneß, der wirklich professionelle Strukturen zu einer Zeit geschafft haben. 1997, wo das schon längst notwendig gewesen wäre. Und leider auch, ja, oftmals nicht am Zahn der Zeit. Genau das, was du eben bei den Bayern gesagt hast. Die Bayern waren den anderen Vereinen voraus. Die waren innovativ. Und Hertha BSC, was haben wir gemacht? Wir haben nach dem Mauerfall gesagt, Spieler aus dem Osten holen wir nicht, die können das nicht. Die können nicht so gut Fußball spielen. Und andere sind mit einem Kirsten und mit einem Sammer nach oben gegangen. Also es zieht sich wie so ein Band durch die Jahre, finde ich.
Naja, Hertha hat ja eben durch diese Insellage auch wahnsinnig viel Publikum verloren. Muss man auch sehen. Also es fehlten schon mal 1,5 Millionen aus der Stadt direkt. Dann fehlten noch ein paar Millionen Brandenburger, die vielleicht auch mal, auch damals in die Stadt gefahren wären. Das heißt, und nachdem die Mauer gefallen war, hatte Hertha nur gerade eine unglaubliche Schwächephase, sodass also auch die Leute aus dem Umland auch nicht unbedingt gedacht haben oder aus dem Ostteil von Berlin, naja, das ist ja super, dann gehen wir jetzt zu Hertha, weil Abstieg und auch teilweise katastrophal Fußball hat die Leute halt nicht angelockt. Ja, und das war auch ein bisschen ein Problem. Also
nur die Bevölkerung, die jetzt fehlte, mit Ost-Berlin und Brandenburg ist es natürlich nicht, denn Hertha hatte damals trotzdem in 70er Jahren den besten Zuschauerschnitt in der Bundesliga. Und wenn ich Dortmund sehe, die haben 500.000 Einwohner und da sind 80.000 Leute jedes Mal da. Also nur das ist es natürlich nicht. Klar, man könnte das hochrechnen, aber ich meine, der Schnitt ist jetzt ja bei Hertha mit 40.000 nicht besser als in 70er Jahren.
Ja, genau.
Karikiert der Erfolg von Union nicht auch so ein bisschen das, was wir sagen, dass wir immer einen Grund haben, wo wir sagen, darum geht's nicht und Lage und dies und das. Also in den letzten 4 Jahren hat Union gezeigt, wie man nach oben kommen kann. Mit wenig Geld, mit viel Verstand und mit einer hervorragenden Kaderplanung einfach. Das hätte Hertha auch machen können. Haben sie aber nicht.
Ja. Muss man neidlos anerkennen, klar. Das ist so. Das ist... Da ist manchmal auch Glück bei, also den Fischer als Trainer zu holen, ist dann eben auch Glück. Das hat, als der gekommen ist, hat doch keiner gedacht, dass der länger als ein halbes Jahr bleibt. Also ich jedenfalls nicht, weil ich muss auch zugeben, ich kannte ihn nicht.
Und er war schon Meistertrainer auch
in der Schweiz, ne? Ja, natürlich, aber das, was er an Arbeit macht und wie gesagt, und auch da bei Union ist es ja nicht so, dass die seit 4 Jahren mit derselben Mannschaft spielen, sondern die holen 13 neue Spieler und trotzdem werden sie immer ein bisschen besser.
Ja, aber das ist mehr als Glück dann, ne?
Das ist auf jeden Fall mehr als Glück.
Also erstmal danke für den Rückblick, für die Zeitreise. Ich hätte noch viel länger euch zuhören können und noch viel mehr besprechen. Aber ich glaube, wir müssen irgendwann mal ein bisschen doch wieder in die Gegenwart kommen, ob wir wollen oder nicht. Finanzen. Ich habe mir das alles mal abgeschrieben, um das vorab zu sagen, beim Twitter-Account vom Uwe Bremer. Der hat das nämlich so wunderschön zusammengefasst und die Originalunterlagen. Ich weiß gar nicht, das ist ganz lustig. Und unter Assets Club Nordic Bond, das sind wahrscheinlich Unterlagen, die müssen die veröffentlichen, wenn du eine Anleihe rausgegeben hast, dann musst du wahrscheinlich noch Zahlen mit veröffentlichen. Ich vermute mal, daher kommt das. Habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, ist auch egal. Ich habe jetzt jedenfalls an der Richtigkeit der Zahlen erstmal keine Zweifel. Wir werden das mit Sicherheit nächste Woche in der Mitgliederversammlung nochmal hören. Ich versuche mal, das Wesentliche zusammenzufassen. Richtig schön ist alles nicht. Also, die Saison 2021-2022 bei einem Umsatz von 146 Millionen Euro mit einem Minus abgeschlossen von 79,75 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 77,95. Da ist natürlich noch mal viel intensiver Corona mit eingeflossen. Die ursprüngliche Kapitalreserve von 369 Millionen lag im Sommer 2021 bei 107,5. Jetzt sind es per 30. Juni 29,5. Hatte ich 107,5 Millionen gesagt oder hatte ich mich gerade versprochen?
Ich glaube ja.
Okay, gut. Dann die Einnahmen. Bei den TV-Erlösen Rückgang von 69,3 auf 54,6. Das dürfte mit den Tabellenplätzen zu tun haben. Man ist ständig unten gewesen, gibt es weniger Geld. Staatliche Corona-Hilfen immerhin 7 Millionen Euro und die Verbindlichkeiten wurden gesenkt auf 80,8. Vorjahr waren es 99 und jetzt nochmal ein ganz wesentliches oder zwei wesentliche Punkte, die auch meines Erachtens so ein bisschen erklären, warum Hertha so Probleme hat. Die Personalkosten so hoch wie noch nie, 97,7 Millionen Euro im Jahr, im Vorjahr waren es 92,9. Ich glaube, ich habe die Quelle nicht mehr gefunden. Vor 3 Jahren waren es noch etwa bei 60 Millionen Euro. ich sage das mal ohne Gewähr, aber ich glaube, das stimmt. Zahl der Angestellten stieg von 283 auf 349. Boah. Macht mir Angst, wenn ich sowas lese. Das kannst du nicht Jahr für Jahr machen. Irgendwann ist die Substanz weg. Oder da gehst du jetzt eigentlich schon hin.
Also die erhöhten Personalkosten sind natürlich eindeutig die Spielergehälter, die jetzt hier nach der Windhorst-Geschichte, dann wurde ja gekauft auf Dibblecom raus und die haben natürlich alle nicht 1 Million oder 2 Millionen im Jahr verdient, sondern 4-5 Millionen. Piontek als Hauptbeispiel, so der, obwohl ich ja immer fand, dass der gar nicht so ein schlechter Spieler war, sondern nur falsch eingesetzt wurde oder falsch bedient wurde. Und dann, was jetzt war noch, dass Bobic ja den Staff des Vereins unglaublich aufgebläht hat. Noch mit, ich weiß nicht, ob man 17 verschiedene Leute braucht, die sich die scouten, weiß ich nicht, ob man das nicht mit viel weniger Aufwand auch machen kann, eventuell. Aber dadurch ist es dann eben jetzt so, dass die über 90 Millionen Personalkosten haben und das muss natürlich gedrückt werden wieder. Und das sagt Bobic ja auch klar, dass du auf Richtung 50 Millionen wieder, was so ein normaler Wert wäre, wir Union und Freiburg auch ungefähr haben. Und man kann auch mit diesen Personalkosten, kann man also sogar oben mitspielen. Man muss da nicht unbedingt unten bleiben. Und Bobic sagt, wenn es nicht anders geht, also man muss jetzt auf die jungen Talente setzen, was bei Hertha seit 50 Jahren gesagt wird und nur manchmal gemacht wird. Und ansonsten findet man sich schnell in der dritten Liga wieder, habe ich heute gelesen, sagt er. Und das kann ich mir vorstellen. Nun ist die dritte Liga auch nicht mehr so ein Horror wie vielleicht in den 80er Jahren, als Hertha in der dritten Liga war. So, heute dritte Liga kommen auch 30.000 Zuschauer, aber trotzdem ist man will ja gerne in der ersten Liga bleiben. Aber das wird eng, also vor allen Dingen finanziell, weil der Verkauf wird weitergehen müssen. Ein Mittelstädt, ich weiß nicht, was der verdient, aber jetzt bringt er noch was ein. Im nächsten Sommer bringt dann keine Ablöse mehr. Wo es ja ein guter Spieler ist, aber der verdient wahrscheinlich auch 2 Millionen im Jahr und dann muss man den eben ersetzen.
Ich glaube gar nicht, ob es der ist. Ich glaube, einer der größten Verdiener ist immer noch Piontek, der ist immer noch verliehen und theoretisch immer noch bei Hertha BSC unter Vertrag. Auch Selke ist ein Großverdiener. Ich habe nicht verstanden, warum Selke, er soll ja im Sommer Angebote gehabt haben, warum er nicht gegangen ist. Denn also ihm selber muss doch auch klar gewesen sein, bei Hertha hat das nicht funktioniert. Das hat die Ausleihe bei Bremen hat nicht funktioniert. Ich habe jetzt ein Jahr wieder in Berlin gespielt, bin kein Stammspieler. Also der Knoten ist doch nicht geplatzt. Ich bin kein Wechselfreund, aber aus Selkes Sicht hätte ich echt gedacht, ich brauche mal eine Luftveränderung. Also weil ich weiß ich nicht, das sind schon auch Hypotheken, die wir immer noch haben. Piontek, wenn wir Pech haben, kommt er wieder zurück. Und ich glaube, da gibt es auch nur eine Kaufoption, ne? Aber war die verpflichtend?
Weiß ich nicht.
Ja, ja, weiß ich auch nicht.
Aber gut, das Gehalt
momentan zahlt er nicht. Ich habe es vergessen.
Da ist die Frage, ob sie es nicht zahlen oder ob sie noch wenigstens oder ob sie noch einen Teil zahlen.
Meinst du so wie Stuttgart damals? Weil, bei
hat Ibisevic ja auch und das Gehalt gezahlt und ja. Wir waren froh, dass er kam.
Gehalt zahlen wir nicht mehr für Piontek. Im Moment
ja,
nicht.
Okay.
Im Moment nicht. Aber ich habe so schön geschrieben, wer ist schuld an der Misere hier? Und merke selber, oder wir haben ja schon im Vorgespräch gesagt, wenn wir das so exakt benennen könnten, säßen wir wahrscheinlich nicht hier. Also es ist offensichtlich, dass der Personalabbau den Verein drückt und auch scheinbar mehr ist, als er tragen kann. Die Personal- oder die Aufsteckung und Aufstockung der Personalkosten von vor 3 Jahren zu heute, die ist eklatant, wenn das wirklich 30 Millionen mehr sind in 3 Jahren vielleicht. Da hast du 3x30, hast du alleine dafür 90 Millionen, die du zahlen musst und du hast bezahltes Personal, was ja auch bei weitem nicht die sportliche Leistung bringt. Das ist ja eigentlich das ganz Schlimme. Wir zahlen fürstlich, aber wir kriegen nicht fürstlich zurück. Das ist echt heftig.
Würde ich jetzt auch nicht immer nur so als Schuld nehmen. Erstmal mussten das ja alle Vereine mitmachen und ich erinnere mich an einen Tag an der Geschäftsstelle, ist auch ein bisschen historisch, aber nicht ganz so schlimm. Und zwar nach dem Umbau, nachdem der Umbau fertig war zur WM 2006. Also wir sind ja während der Umbauten mit den Dauerkarten immer mal umgezogen, mal da, mal dort. Und wir wollten dann auf unsere alten Plätze zurück. Und da war dann eine Kamera es gab ja so einen Besuchstermin, wo du dir deine Dauerkartenplätze wieder angucken. Und da stand eine Kamera vor uns. Und da wollten wir natürlich nicht mehr sitzen, mussten dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, von Reihe 3, das Gitter war auch höher, von Reihe 3 nach Reihe 6 oder irgendwie sowas. Und auf der Geschäftsstelle haben wir uns dann darüber beschwert eben, wie gesagt. Und da war zufällig Dieter Hoeneß und der sagte, Wisst ihr, die Zuschauer sind völlig egal. Die 1-2.000 Plätze da sind völlig unwichtig. Wir kriegen das Geld vom Fernsehen. Aber als Corona war, war dann plötzlich die Zuschauer unheimlich wichtig. Also ich kann es mir auch gar nicht so vorstellen, weil ich meine, 40.000 Leute bringen ja auch Geld. Ja, also.
Ja, aber also ich habe das mal überschlagen, wie ich das so gerne mache. Also das sind vielleicht 20 Millionen im Jahr, die da fehlen, ja. Und nicht 90 Millionen, die Schulden gemacht werden. Ja, 20 Millionen ist auch Geld, es ist eine ganze Menge, aber das ist nicht der Hauptschuldenfaktor.
Und man hat eben sich blenden lassen von einem Herrn Windhorst und dann einem Herrn Klinsmann. Und man muss klar sagen, also wir sind bei uns in der Familie nicht die Preetz-Hasser gewesen, wie ja viele über Jahre waren. Auch übrigens ein Herr Preetz hätte in der Doku vorkommen können als Rekordtorschütze des Vereins. Mhm. Aus unserer Sicht hat er ja von Dieter Hoeneß ein sehr schweres Erbe übernommen. Also eine ähnliche Situation wie jetzt mit niedrigen Zahlen, aber ist eben auch ein paar Jahre her. Und hat dafür gar nicht so schlechte Arbeit gemacht. Ich meine, er hat immerhin sehr viel Geld zum Beispiel für Kevin Prinz Boateng bekommen, was auch keiner gedacht hatte und. Aber als das Geld da war, da hat er voll in die gegriffen, muss man leider sagen. Und da hat er sich wahrscheinlich blenden lassen von einem Herrn Windhorst oder von wem auch immer und hat einfach gekauft, was nicht bei drei auf dem Baum war, ohne darauf zu achten, wie zum Beispiel, hatten wir ja vorhin auch schon, Union, die manchmal mehr auf den Charakter geachtet haben als auf die spielerische Klasse. Und das war bei uns anscheinend gar nicht. Oder ganz wenig, ja. Nun muss man sagen, dass auch ein Spieler wie Toussaint, den wir zum Anfang auch dachten, warum bitte ist das der teuerste Einkauf aller Zeiten? Mittlerweile seit der Rückrunde letzte Saison immer mehr zum absoluten Leader wird und wir sind auch totaler Fan von ihm, von seiner Art und Weise und so weiter. Also sehr unauffällig eigentlich, aber immer da, rennt wie ein Irrer, fightet und macht und tut. Aber wie gesagt, von der Art Spieler, das war dann halt, hat irgendwie nicht so hingehauen.
Ascasibar ist tatsächlich, wie ich finde, auch noch gekommen.
Genau.
Also ja. Den würde ich ganz gerne noch erwähnen, den habe ich nachher auch gemocht. Ja. Der hat auch eine Weile gebraucht.
Ja, ja. Na gut, als, wo war er her? Argentinien oder nee?
Er kam von Stuttgart, ne?
Er kam von Stuttgart, aber er war halt doch. Also das ist vielleicht das Einzige, wo Corona uns so zwischen die Beine getreten hat, dass die Mannschaft, der Mannschaftszusammenhalt nicht gefördert werden konnte durch irgendwas, weil die alle nur Training zu Hause. Und da bist du natürlich als jemand in einer fremden Stadt, ich habe auch mal im Ausland gewohnt, da fühlst du dich schon irgendwie einfach fürchterlich.
Wobei ich glaube, die anderen Teams, die es besser machen, beweisen ja, wir hatten auch Corona und wir hatten die Probleme nicht. Wir hatten auch Corona und wir haben nicht solche Bilanzen. Deswegen nehme ich Corona als Last. Es muss ja nicht der Hauptteil an Einnahmen haben durch Zuschauer. Aber nichtsdestotrotz, wenn dir ein Teil fehlt, in Summe über die Jahre merkst du das auch. Nur die anderen zeigen eigentlich, dass es andere Vereine besser gemacht haben. Die haben nicht diese oder in der jedenfalls nicht, dass es mir bekannt ist, nicht in dieser Menge so große Probleme wie Hertha sie hat.
Nee, also bei den Summen, die geflossen sind, musst du halt als Manager dafür sorgen oder als Verantwortlicher dafür sorgen, dass du eben, wenn du diese Leute kaufst, dass du die auch die nächsten Jahre bezahlen kannst. Ja, und da kannst du nicht, im Fußball kannst du da nicht drauf wetten, dass du Champions League spielst oder irgendwas und dass da dann die Millionen wieder reinkommen. Das geht einfach nicht. Der alte, uralte Spruch, ich zahle auch gern die 5 Euro ins Phrasenschwein, Geld schießt keine Tore, stimmt eben. Ja, du siehst das. Also in dem Fall sieht man es ganz speziell. Ganz viel Geld schießt dann schon wieder Tore. Also.
Na, das war ja ganz viel Geld, ne? Und man muss eben sehen, was man damit macht. Man kann es schlecht machen wie Hertha oder wie der HSV. Man kann es gut machen wie so ein Verein, den wir alle nicht mögen, Brause Leipzig. Die haben ja auch nicht Milliarden, aber die haben das eben gut gemacht. Die haben ihre 100 Millionen da gut angelegt.
Ich würde den Satz gerne ergänzen. Geld schießt keine Tore, wenn der Sachverstand fehlt oder der sportliche Sachverstand fehlt, ist richtig anzulegen.
Mhm. Naja, klar.
Das ist für mich immer so der springende Punkt. Ja. Ich glaube, Wintertransfers, wir werden nicht viele Spieler neu sehen und wenn, dann vielleicht Nachwuchstalente. Ich glaube, mehr kann sich Hertha einfach nicht leisten. Ich denke, ein treffender Stürmer fehlt uns im Moment, da haben wir ein Problem. Luke Bacchio herausragend, aber Konga, da hätte man sich, glaube ich, ein bisschen was anderes vorgestellt. Und damit sind wir, glaube ich, auch schon, also ich würde dann das Thema Finanzen abschließen. Habt ihr noch was? Ich hätte jetzt nichts mehr dazu.
Man kann beten.
Ja,
aber sagen wir mal so, Bobic hat ja jetzt schon das eben im letzten halben Jahr, man dachte, der ist wahnsinnig geworden, dass er auf seiner ersten Pressekonferenz sagt, wir brauchen Kontinuität und jetzt macht er 30 Transferbewegungen. Aber das war ja alles schon das, was wir noch nicht, als wir noch nicht diese horrenden Zahlen hatten. Ich denke mal, dass im nächsten Jahr die Bilanz ein bisschen anders aussieht. Da werden eben nicht mehr 90 Millionen für Spieler und Personalkosten da sein, sondern wahrscheinlich wird das dann auf 60, 70 Millionen gedrückt sein.
Seit Sommer hörst du eigentlich schon über den Flurfunk, dass Hertha aufpassen muss mit dem Geld.
Naja.
Also ich kann zwar keine Zahlen, aber...
Das macht er und deshalb also muss man da ein bisschen Abbitte leisten. Das ist jetzt nicht nur, weil er gerne viele Spieler verkauft und dass er Torunariga nicht leiden kann. Ich fand es sehr schade, dass der gehen musste, weil es ein super Talent ist eigentlich. Aber offensichtlich ist es alles nötig gewesen. Und es wird auch so weitergehen.
Ja. Wollen wir zum Bayern-Spiel kommen? Trotz des Ergebnisses des Spiels.
Ja, leider, ja. Also wenn man sieht wieder, ich zeichne dann die Sportschau aus, weil ich ja nach dem Spiel nicht rechtzeitig nach Hause komme und habe das nochmal mir kurz reingetan. Wenn man dann sieht, diese Bayern-Tore wieder, das dritte Tor, er säbelt am Ball vorbei und dann springt ihm der Ball gegen das Schienbein und von da kullert er ins Tor. Klar, Bayern hätte auch mehr Tore schießen können.
Ich gebe euch gleich mal die Vorlage. Ich habe noch ein paar Notizen, die kannst du jetzt gerade nicht sehen. Vom Kader her, ich will es jetzt nicht zu genau machen. Also Jovetic und Kanga gingen raus in Relation zum letzten Spiel und Boetius und Selke kamen rein. Ich habe total gestaunt, dass Selke gespielt hat von Anfang an.
Wen soll er dann bringen?
War Scherhand dann verletzt? Ich habe ihn nicht als verletzt. Ein Gankam, Dardai und ein Sona sind verletzt.
Ja, leider ein Gankam.
Ein Gankam wäre für mich eigentlich so auch mit einer der Ersten. Ich würde mich so freuen, wenn der wieder
kleiner,
fit wäre.
Kleiner Hoffnungsträger noch.
Ja.
Ne?
Eigentlich ja. Also ich weiß nicht, ob das für die Rückrunde schon reicht. Denn Selke, ich werde nicht so richtig warm mit ihm. Nein. Sorry, es tut mir leid. Wir sagen zwar immer,
Selke Fußballgott, aber es ist auch ein bisschen ironisch gemeint.
Ein bisschen. Natürlich. Ja, also auch Jovetic, ich finde, das ist für mich immer noch einer der besten Fußballspieler, den Hertha hat, wenn der unverletzt
ist. Ja, aber er ist ja nicht unverletzt.
Was der am Ball kann, das macht Spaß, dem zuzusehen, so wie es ja auch nach langer Zeit mal Spaß gemacht hat, so einen Ejuke zu sehen, wie der da links gezaubert hat. Das ist ihm jetzt zuletzt nicht mehr ganz so dolle gelungen, aber das sind so die Sachen, wo du sagst, dafür gehe ich zum Fußball. Ja, die sollen gewinnen, aber eben auch mal so kleine Späßchen nebenbei sozusagen, dass man also sagt, da habe ich Spaß dran.
In meinen Augen, unabhängig auch beim Bayern-Spiel, aber auch bei den anderen Spielen, es steht und fällt mit unglaublich vielen unnötigen Ballverlusten. Ja. Fehlpässen, aus welchem Grund auch immer, Aufregung, Nervosität, Schlamperei, schlecht und zwar miserabel ausgespielte Konter, weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, wo wir auf 4-2 da auf den Gegner zurennen oder 4-1 sogar in der Überzahl und nicht, und da kein, es muss zwingend ein Tor werden und das wird irgendwo verhaspelt. Gestern so eine Szene, weil du Ejuke gesagt hast, der setzt sich wunderbar durch und macht einen Pass in den Rückraum, was auch wirklich eine gute Idee war.
Wenn da jemand steht.
Und es genau in die Mitte zwischen zwei Hertha-Spielern, wo der Bayern-Spieler, also Kimmich war es, glaube ich, der zum Beispiel überragend gestern war, den Ball dann wegschlägt. Oder wahrscheinlich hat er ihn nicht weggeschlagen und hat einen Konter eingeleitet. Also diese Ballverluste sind, die Ansätze sind super. Also ich finde die Spielansätze, ich finde den Kampfgeist finde ich super. Also alles jetzt, was unter Schwarz sozusagen in meinen Augen neu oder wieder besser oder wieder hervorgehoben wurde. Aber diese Ballverluste damit schießen sie sich selber immer ins Knie.
Genau das war nachher auch der Grund, warum wir 0-1 sozusagen hinten. Ich sag mal, Hertha hat mal wieder starke erste 5 Minuten gehabt. Das ist ja jetzt Tradition geworden. Am Anfang sind wir gut, da haben wir auch eine Chance. In der vierten Dodi Luke Bacchio, der war eigentlich ziemlich alleine da unterwegs und geht dann irgendwie an dem links vorbei und drischt den aufs Tor. Das war eine richtig gute Chance. Also eigentlich war schwer für ihn, dann noch was draus zu machen, hat mir super gefallen und spricht sowieso für Luke Barke, der wieder für mich einer der besten Herthaner war in dem Spiel. Ja,
der will zur WM mit Belgien natürlich.
Also wenn das der Grund ist, soll er bitte weiter so machen, ja, und ich hoffe, aber noch zu vielen WMs.
Aber wir haben schon Angst, nach der WM könnte die Formkurve nach unten gehen.
Also es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass er nachher das Tor geschossen hat, aber da kommen wir noch hin. Dann das 0-1 durch Musiala. Der Serdar und der Rogel oder Rochel, die laufen sich gegenseitig in die Quere, haben beide den Ball, das ist kein Bayern-Spieler, und behindern sich so gegenseitig, dass sie zu Mané spielen. Und dann ging es ganz schnell. Der zu Musiala und dann war das Tor da. Das war sogar noch so ein halbwegs herausgespieltes Tor. Aber eben, was war Ursache? Eigentlich ein Ballverlust von den beiden und total überflüssig.
Total.
Denn so dolle waren die Bayern bisher. Also das war, glaube ich, die erste Chance, die richtige Chance in dem Spiel. Ja. Und 12. Minute ist aber auch kacke. Da denkst du, ach scheiße, schon so früh gehen die Bayern hinten. Ich habe dann noch zwei Notizen gemacht, die lese ich euch noch schnell vor. 25. Da war hat der Mané mal auf den Christensen aus kurzer Entfernung geschossen. Eine tolle Parade, hat er gut gemacht. Ja. Nachher im zweiten Halbzeit hatte er mal einen furchtbaren Abschlag direkt zum Gegner. Ja. Aber das war der einzige Fehler, den er sich, glaube ich, geleistet hat. Der Rest war meines Erachtens im Prinzip okay. Einmal ein bisschen unglücklich. Dann Serdar, toller Pass auf den Selke. Das war diese große Chance.
Ja,
und der kann den Ball nicht annehmen. Und der ging 30 Meter, wo ich dann dachte, das ist auch so typisch Selke. Dem fehlt das fehlt dem dann auch an fußballerischer Technik.
Mhm. Aber also, kam nicht aus der Szene dann noch der Schuss
von Richter?
Von Richter?
Stimmt. Ja. Und was der gemacht hat, war geil. Der hat eigentlich auch wieder schwer gedeckt. Ich glaube, der hat kurz geguckt, der hat gesehen oben links und der hätte gepasst. Der aus der Drehung geschossen, oben in den Winkel, das hätte ich
uns gegönnt. Den halten aber nicht viele Torhüter in der Bundesliga, den Ball.
Also man konnte es von unserer Perspektive super sehen, der wäre genau oben drin gewesen. Das wäre ein klasse Tor gewesen. Und bis dahin fand ich, war das, ja klar, die Bayern sind gut und von mir aus sind sie auch optisch überlegen und haben mehr Ballbesitz. Aber ich finde, bis dahin hat er nicht so furchtbar schlecht gespielt. Ja klar, nach dem Tor macht jetzt die Füße nicht leichter, aber es ging. Ich nehme mal die anderen beiden Tore noch mit. Dann da haben die Bayern noch gut gespielt, Goretzka und Davies mit dem Doppelpass und dann geht's los. Das wird ein Schuss und der geht dann an den Hacken von Kempf, ganz unglücklich und genau vor den Choupo-Moting und der grätscht das Ding dann da rein. Bei Kempf und Christensen ging das durch die Beine. Ich hatte so das Gefühl, das war so ein bisschen Slapstick-Tore. Also ja, total unglücklich.
Zweiter und dritter auf jeden Fall.
Ja. Und das dritte war auch nicht besser. Da hat dann der Rochel auch, also er wollte retten und Ball landet wieder genau vor Choupo-Moting. Und ich weiß nicht, dann stand es 0-3 und ich dachte, oh Gott, jetzt bloß keine, jetzt will ich keine hohe Niederlage. Also für mich war das Spiel da eigentlich gegessen schon.
Naja, wenn du 3-0 gegen Bayern zurückliegst, ist das Spiel gegessen. Also,
es war eine Frage der Zeit, wann Axel geht, denn beim 5-0 geht er immer.
Bei 5-0 gehe ich, ja. 0-5 muss 0-5, man sagen, bei 5-0 gehe ich nicht. Aber kann ich mich auch nicht mehr erinnern, wann wir mal einen 5-0 hatten.
Aber ich sagte dann auch schon, spaßeshalber, Leipzig haben wir auch 3 vorgegeben. Warum soll es nicht noch kippen irgendwie?
Aber das kannst du ja nicht beliebig oft da machen gegen so eine Clubs. Also klar habe ich auch dann gedacht.
Das unterscheidet Hertha vom vorigen Jahr zum Beispiel, dass sie nicht zusammenbrechen. Ne? Sondern jedes Mal, also gegen Leipzig was oder nach jedem Rückstand ist Hertha bisher zurückgekommen in dieser Saison.
Und ich finde, wir haben auch das schönste Tor geschossen von Luke Barke.
Naja,
diese Flanke von toll. Richter und der nimmt den da Volley.
Ja.
Ich habe gehofft, dass der den trifft, aber dass der den so geil, das war ein wunderschönes Tor.
Mein Neuer stand fast daneben, aber der war so scharf geschossen, da hast du keine Chance.
Hattet ihr das Foul an Selke gesehen?
Nee. Also das,
gar nicht. Wir lieben den VAR.
Ja, wir lieben den VAR. Also es waren ja noch ein paar Szenen, weil du ja schon diese Kasperle-Tore angesprochen hast von Bayern. Erstmal ist natürlich immer klar, als Stürmer wie Choupo-Moting kannst du natürlich sagen, du musst denn da auch stehen, ne, wo dieser Ball hinrollert. Der hat eben den Lauf, so wie Füllkrug vor einer Woche den Lauf hatte gegen uns. Das ist eben so. Es gab ja noch mehrere Szenen. In der zweiten Halbzeit gab es ja ein paar Augenblicke, wo auch dieses vermeintliche 4-2 gefallen ist. Und da gab es ja mehrere so eine Slapstick-Szenen, wo du dachtest, drisch doch den Ball einfach mal auf die Tribüne, statt da irgend so ein Hacke-Spitze 1-2-3 zu machen. das waren ja auch Szenen, wo du dachtest, Gott im Himmel, da haben sie schon wieder gebettelt um das vierte Tor. Das aberkannt wurde, das war so unübersichtlich, wir dachten, da guckt der VAR sowieso nochmal drauf, als es dann auch nicht gegeben wurde. Aber das waren auch so Szenen, wo man dachte, das ist jetzt aber etwas merkwürdig, was sie da gerade spielen in der Abwehr.
Aber Bayern war dann in der zweiten Hälfte nicht so souverän mehr. Wie gesagt, die Viertelstunde nach der Pause waren sie absolut souverän. Merkte man, hat Nagelsmann ihnen gesagt, komm, macht jetzt das vierte. Und als das dann, also praktisch mit dem aberkannten vierten Tor war, wurde es dann wieder etwas ausgeglichener. Und also gerade in der Schlussphase hat Hertha nochmal, nachdem dann noch Ejuke kam, hat Hertha nochmal drei richtig starke Konter gefahren. Der letzte praktisch ja in der Nachspielzeit, wo Kenny wunderbar geschickt wird, von der Grundlinie zurückschießt. Da waren vier Herthaner im Strafraum und die kriegen den Ball nicht unter Kontrolle.
Ich bin noch ein bisschen bei der ersten Halbzeit. Ja. Erstens, war das 0-3 für euch? War das verdient in der Höhe schon?
Nein, oder? Niemals. Wie in Leipzig dachten wir, klar, 1-0 wäre...
Ich fand's ein bisschen viel.
1-0, ein Tor besser waren die Bayern und die Chancen waren dann auch da. Aber mehr war eigentlich nicht.
Und wenn ihr mich nach dem 0-3 gefragt hättet, na, was glaubst du noch, 2-3 noch zur Pause?
Naja, natürlich nicht. Vier Tore in 8 Minuten, das ist auch bei Bayern gegen Hertha nicht normal. Also 4 Tore für Bayern vielleicht noch, aber 4 Tore für beide, das war ja völlig außergewöhnlich.
Also ich fand es ein unterhaltsames Spiel und nicht nur wegen der 5 Tore in der ersten Halbzeit. Da habe ich schon Schlechteres gesehen.
Ja, weil Bayern war eben nicht so souverän, das liegt ja auch immer ein bisschen am Gegner. Hertha ist ja, also zum Anfang sowieso, aber auch zwischendurch dann wieder und auch gegen Ende, gut raufgegangen. Also die haben die Bayern nicht so in den Spielfluss, in ihr Tiki-Taka-Hacke-Spitze reinfließen lassen. Und natürlich sind die eine Klasse besser als Hertha, brauchen wir nicht drüber reden. Und wenn du die Spielanlage siehst, wie der Spielaufbau ist, welche Schnelligkeit die teilweise haben und so, da haben wir bei Hertha nicht so viele Leute, die da mit können. Ich glaube, deshalb hat er auch zur Halbzeit Platte rausgenommen. Oder war es zur Halbzeit? War später. Aber Platte rausgenommen und Mittelstädt gebracht, weil ihm einfach ein bisschen Geschwindigkeit da gefehlt hat.
Lese ich gleich vor mit der Auswechslung. Ja. Ich hatte am U-Bahnhof Potsdamer Platz, ich bin ein bisschen durch die Stadt geirrt, weil ich nicht mitbekommen habe, dass ab Südkreuz die S-Bahn gesperrt ist.
Exilhartane halt.
Horror, ja. Horror. Die Bahn fährt nicht mehr, man muss laufen.
Das ist nicht so einfach in Berlin. Also ist Alexanderplatz, hat sich da nicht der Bahnhof gesenkt und da ist auch nur noch Pendelverkehr?
Ja.
Dank der Hochhäuser, die keiner haben will.
Willkommen in Berlin. Und die U-Bahn nach Tegel ist, glaube ich, für 3 Jahre dicht. Ist das heftig.
Ja, geplant.
16 Jahre.
Achso, wir haben vorher schon gesagt, es sind 6, aber geplant sind 3.
Ja. Und, aber die Kosten werden sich verdoppeln. Naja, eben, oder die verdreifachen dann.
Und die U2 fährt auch nicht mehr zum Olympiastadion ab Montag, sondern nur noch bis, ich glaube, Theodor-Heuss-Platz oder so, wenn überhaupt.
Okay, also es ist nicht einfach.
Ja, wir investieren in die Infrastruktur.
Am Potsdamer Platz hatte ich dann eine Gruppe Engländer getroffen, die hat mich dann was gefragt, ich konnte noch so halbwegs antworten und die sind einfach in Berlin, die wollten sich mal ein Spiel angucken, haben sich auch gefreut. Also ich glaube, als neutraler Zuschauer würde ich sagen, ich habe heute gestern ein unterhaltsames Spiel gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit, in der zweiten flachte es ab. Mhm. Okay, ich habe jetzt geschrieben, 45 bis 56. Minute Briemchen an der Toilette.
Gut, dass ich das noch
nicht näher aus jetzt. hast du schon mal, bis welche, 56. warst du draußen, oder?
Ich glaube.
Ja, hast du 11 von den guten 15 Minuten ja von Bayern gar nicht gesehen?
Ich sag ja, ich habe so stark habe ich die Bayern nicht gesehen. Rochel, das Abseitstor wurde nicht gegeben. Ich habe es nochmal gehört, es war auch ein Abseitstor, also definitiv. Und dann kam die Auswechslung, Selke raus, Kanga rein, Platte raus, Mittelstädt rein, das war in der 64. Serdar raus, Ejuke rein. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man jetzt bei so einem Spiel sagen kann, da gab es Spieler, die waren einfach besser oder schlechter. Ja, wahrscheinlich muss man es sagen. Also Serdar hat meines Erachtens unglücklich gespielt, hat einen guten Zweikampfwerte gehabt, aber er ging für mich ein bisschen unter. Suche ich mir gerade einen Schuh, ist das zu hart?
Ist seit einiger Zeit so, würde ich sagen.
Genau. Wir finden das seit einiger Zeit, dass er unglücklich spielt, dass er sehr dass er in der Vorwärtsbewegung sehr viel Ballverluste hat, unnötige.
In Bremen zweimal kurz vorm Strafraum Bälle verfummelt. Irgendwie ist da sein Selbstbewusstsein ist gut, das ist ja auch schön eigentlich, aber manchmal ist das einfache Spiel doch sinnvoller, denn er verliert Bälle auch im Zweikampf, ne? Und das darf natürlich nicht sein in der Vorwärtsbewegung.
Was mir noch aufgefallen ist, ich finde, das ist eigentlich eine offensive Auswechslung. Also Mittelstädt rein, Platte raus, für mich ist Mittelstädt der offensivere. Und auch Ejuke ist für mich nochmal einfach jemand, der Dampf macht über den Flügel.
Ja, aber ich meine,
weiß ich jetzt nicht, ob ihm das jetzt so gut gelungen ist unter dem Strich in den restlichen, aber er war, also ich habe ihn jetzt, es war kein schlechter Wechsel, fand ich.
Naja, ja, ich meine, was soll er als Trainer machen? Ich meine, wenn es 0-5 steht, dann machst du vielleicht Schadensbegrenzung. Aber es steht 2-3. Du siehst, die Bayern sind nicht die souveränen, wir spielen euch an die Wand Bayern gewesen gestern. Also außer immer mal wieder in Phasen, aber nicht über das ganze Spiel. Wir haben ja schon Spiele gesehen, wo nicht der Hauch eines Chance war für Hertha. Und das war ja gestern anders. Und was machst du als Trainer? Ja, du verstärkst die Offensive, du willst dieses verdammte 3-3 holen. Was natürlich eine Sensation gewesen wäre und alles in allem auch nicht verdient, muss man auch sagen, die Bayern waren schon das Tor besser oder vielleicht auch zwei. Aber also ich finde das völlig richtig. Und letztendlich, ob du dann noch ein oder zwei Tore kriegst, was ja nicht passiert ist, oder ob du dann den Ausgleich machst, da ist halt, also ich finde das super, dass er da nochmal offensiv rangeht und nicht sagt, ach, ist gut, wir verlieren nur mit einem Tor gegen die Bayern. Das ist ja, ich meine, das kannst du ja als Trainer auch eigentlich nicht machen, ja.
Wie er es ja in Leipzig auch gemacht hat, dass er da praktisch mit vier Stürmern nachher stand in der zweiten Hälfte. Da dachte man ja auch, um Gottes Willen.
Wobei, da wäre natürlich der Ausgleich locker verdient
gewesen. Also da fände ich, da wäre es gerecht gewesen.
Ach, Chancen ohne Ende hatte.
Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, wenn du nur einen Torunterschied hast und du siehst, da geht noch was, dann probierst du es ja.
Natürlich.
Also, ja. Ob es denn nun letztendlich ein schmeichelhaftes Unentschieden ist oder nicht, ist einem dann auch egal. Es gab keine gelben Karten in diesem Spiel. Das fand ich ungewöhnlich. Einerseits fand ich es gut, dass Schiedsrichter nicht so kleinlich pfeifen. Auf der anderen Seite habe ich mich zumindest in der ersten Halbzeit wahnsinnig aufgeregt, weil ich den Eindruck hatte, dass sie den Luke Bakio unheimlich beackert haben. Genau. Da waren viele Situationen, wo es nicht mal Freistoß gab für Luke Bakio. Und mindestens eine, ich weiß nicht mal, welcher Bayern-Spieler das war, wo ich gesagt hatte, jetzt eigentlich gelb muss. Auch Selke hatte sich einmal für gelb beworben in der ersten Halbzeit. Da ist er einem ganz schön auf die Füße getreten.
Ja.
Hatte auch Glück gehabt, dass er nicht hatte. Aber bei Luke Bakio hatte ich den Eindruck, die Bayern, die haben schon gemerkt, das ist der beste Spieler, dann faulst du den eben. Und das hat funktioniert. Es waren nicht so viel Fouls, aber ich finde, das hätte eigentlich gelb geben müssen.
Ja. Einmal hat er so einen Check mit der Schulter gegen das Gesicht bekommen.
Auch heftig.
Da gab es Einwurf.
Ja, genau.
Ja, habe ich auch nicht verstanden.
Ja, war unmöglich.
Aber also das war für mich eher eine Verwarnung, und mindestens mal.
Am meisten habe ich mich aufgeregt bei Gnabrys Wechsel. Der steht 10 Meter neben der Außenlinie an der Gegentribüne und der muss zwingend da rausgehen. Und der trabt übers ganze Feld. Das hat eine Minute gedauert.
Ja,
da muss er gelb kriegen. Ja? Hat der Schiedsrichter überhaupt nicht gesehen. Der hat sich da um irgendwas anderes gekümmert.
Zeitspiel, unmöglich. Also die Bayern haben da ja auch noch Zeit gespielt. Du hast ja gesehen bei den Neuer-Abschlägen. Oh Gott, da sind ja Minuten vergangen gefühlt. Ja.
Ist aber auch ein gutes Zeichen für Hertha, wenn die Bayern gezwungen sind, auf Zeit zu spielen.
An sich ja. Also ich habe das auch eher als kleine Auszeichnung. Ich meine, wir haben trotzdem verloren, darf man nicht vergessen. Also so tolle war es jetzt nicht. Ich habe wenig Chancen für die zweite Halbzeit aufgeschrieben für Hertha. Also wenig richtige Chancen. Sie waren irgendwie dran. Ich meine, die zweite Halbzeit ging ja 0-0 aus. Also es war, Hertha hat sich besser verkauft. Es gab nochmal so ein, in der 66. da ist der Luke Bakio steil geschickt worden und der Upamecano ist gerade noch so hinterhergekommen, hat gegrätscht. Ich dachte, das wäre eine Notbremse.
Ich dachte auch, dass das ein Foul war. Aber
alles, was ich gelesen habe, hieß, es war fair. Im Stadion hätte ich gesagt, klare Notbremse. Ja, ja. Aber da merkst du dann eben, ihr habt es auch nicht besser gesehen, ne?
Also ich habe gesagt fair, Klaus hat gesagt, dass es eine Notbremse war. Also ich habe eine normale Grätsche gesehen, aber ich glaube, der war das nämlich auch, der in der ersten Halbzeit den Luke Bakio ein paar Mal umgehauen hat. Und da hätte man schon allein aus Schutz für den Stürmer mal gelb ziehen können, weil dann kann er sich das nicht nochmal leisten.
Oftmals ist es ja auch die Menge der Fouls, wo man irgendwann sagt, also jetzt ist es aber genug. Also wir haben einen guten Schiedsrichter gehabt. Die wichtigen Situationen hat er, glaube ich, gesehen. Sowohl den Elfmeter als auch das Abseitstor. Das war nicht nur positiv für Hertha, es war vor allem auch der Wahrheit entsprechend. Das war richtig entschieden. Aber an der Stelle
fand ich es
ein bisschen unglücklich.
Letztendlich auch Leiden auf hohem Niveau. Also er hat im Prinzip die meisten Sachen richtig gemacht. Und es war ein super faires Spiel. Es war ja irgendwie in der 60. Minute die Statistik 6-6 Fouls. Also ich meine, das ist ja ein Witz. Das ist ja sonst beim Frauenfußball so.
Ach so.
Also das war, also es war, gab keinerlei Nicklichkeiten, keine bösen Fouls. Gut, dieser eine Rempler, ja, okay. Aber ansonsten kein in die Beine von hinten treten oder was auch immer. Also es war ein super faires und dafür auch und trotzdem sehr unterhaltsames und auch da, teilweise kämpferisches Spiel. Also ja.
In der 78. Minute kam Maolida für Richter, wo die meisten bei uns rumherum, ach, den gibt es ja auch noch, gesagt haben. Ja. Maolida.
Unverständlich.
Ja. Was unverständlich?
Dass so ein Mann, also ich meine, das müssen doch die Verantwortlichen auch sehen. Der mag ja im Training gute Leistung bringen, aber im Spiel hat er ein einziges Mal eine Szene gehabt, nämlich als er eingewechselt wurde in Bochum und dann das Tor machte. Und seitdem nie wieder. Und er kann keinen Ball unter Kontrolle bringen und schießt, wenn er den Ball unter Kontrolle hat, gibt er ihn garantiert dem Gegner und teilweise in gefährlichen Situationen. Es ist also, der Mann ist einfach nicht Bundesliga-reif.
Er erinnert uns an, also mich erinnert er an den offensiven Seefuig. Was Seefuig hinten an Katastrophenfehlern gemacht hat, macht er vorne oder weiter vorne. Und es, er hat ja auch, er ist ja auch beteiligt an diesen versauten Kontern, die wir hatten zum Gegenende. Ja, weil er einfach, also aus unserem, also ich will ja auch gar nicht den jungen Mann da jetzt fertig machen, aber aus unserem Gefühl trifft er grundsätzlich die falsche Entscheidung.
Also die sportliche Kritik, die muss er sich gefallen lassen, weil 80. Minute, das war eine der wenigen Situationen, die ich mir nur aufgeschrieben hatte. Da hatte Hertha eine gute Kontermöglichkeit und er stand recht zentral und links neben ihnen waren, glaube ich, Ejuke frei und Mittelstädt.
Mhm.
Und er hält kurz inne, er guckt auch und er hat meines Erachtens den richtigen Zeitpunkt zum Pass verpasst, spielt dann trotzdem und der Ball geht völlig daneben. Das war eine Riesen, das war, Hertha hatte so viel Platz wie schon lange nicht mehr bei einem Konter und das hätte eine richtig gute Chance sein können, weil ich glaube, wenn Ejuke den Ball erstmal gehabt hätte links mit viel Platz, dann ist es nicht einfach, den zu stoppen. Und das war, es kam dann in der 90. nochmal was, also Hertha machte nochmal Druck zum Schluss, aber der Ball ging halt nicht rein. Es gab dann noch eine Situation, ich war ja O3 und der Upamecano, der hatte dann zum Schluss so auf, ich sag jetzt mal, er ist auf den Ball gefallen, dass ich das von der Seite aus frontal gesehen habe. Die Fernsehbilder zeigen es von der Seite, wo ich denke, naja, okay, der fällt da auf den Ball, ist ein bisschen unglücklich. Von vorne sah das ein bisschen anders aus, als wenn der so die Arme doch ein bisschen zusammen macht, um den Ball da zu halten. Also es sah, ja, wie sagt man so schön, eine unnatürliche Bewegung. Also wahrscheinlich hätte ich ihn auch nicht gegeben und unter normalen Umständen, ich bin auch kein Freund davon, dass man ständig Handelfmeter gegeben wird. Aber ein bisschen komisch fand ich die Situation schon. Ich hätte es nicht schlecht gefunden, wenn der Schiri zumindest noch mal rüberguckt. Wir im Stadion waren uns sicher, es war Elfmeter.
Wir haben es gar nicht gesehen.
Nee.
Da waren so viele Spieler davor, da war ein ziemliches Gewürge da im Strafraum.
Wir sitzen ja auf der anderen Seite, wir sitzen ja neben der Pressetribüne und da war es praktisch genau entgegengesetzt und wir haben nichts
gesehen. So, okay, nee, von der Seite konnte er es nicht sehen, weil der Körper davor ist. Der ist ja sozusagen frontal zu uns gefallen, genau. Also hat so quasi mit der Brust zu uns und da konntest du halt genau sehen, wie er die Hände so nach unten genommen hat. Und das wirkte schon komisch. Aber ich will es jetzt auch nicht an der Situation festmachen. Man muss immer aufpassen, dass man nicht in nörgelnder, komischer Hertaner wird, der dann noch jeden Härter, jeden Elfmeter haben will da in der Situation. Also,
ja.
Du hast es eben schon gesagt. Ich hatte mir notiert, verdiente Niederlage. Verdient weiß ich nicht, aber ich fand auch die Niederlage in Ordnung. Also du bist am 1-1 knapp dran, dann willst du auch noch das Tor machen, um unentschieden zu machen. Aber ich muss auch sagen, mir hat Kimmich sehr gut gefallen. Ich lobe ungern Gegner, aber der hat mich so an Schweinsteiger in besten Zeiten erinnert, als Lenker und Denker, unheimlich souverän. Und das war schon schön, dem zuzugucken. Muss man einfach, also als jemand, der Fußballästhet ist, war das schön, dem zuzugucken.
Ja, auch Neuer, der irgendwann, ich glaube, war auch schon relativ gegen Ende des Spiels, wo er aus dem Strafraum rausgeht, den Ball sozusagen zurückschlägt, sich selber in den Strafraum und ihn dann in die Hand nimmt. Das war, haben wir auch uns angeguckt, haben gesagt, meine Fresse, das war echt schon geil, ja. Also das sieht man dann eben schon, dass die Spieler nochmal auf einem anderen Niveau sind als unsere. Also du hast ja selber gesagt, so viel spielerische Götter haben wir nicht. Ja? Also von der Geschwindigkeit kann Luke Bacchio da sicherlich gut mithalten, könnte. Und ein Jovetic in Gesundheit könnte, ist vom Spielerischen her sicherlich auch da, wo einige Bayern-Spieler sind. Aber ansonsten, ja, das war, also ich, wie gesagt, ich fand, dass das, also wir haben gestern nicht so den Punkt verschenkt. Wir hatten genügend Spiele, wo wir Punkte verschenkt haben, Siege oder Unentschieden verschenkt haben. Aber gestern war es okay. Und man, jeder Punkt gegen Bayern ist sowieso ein Bonuspunkt in der Bundesliga. Du gehst davon aus, vor Beginn der Saison, dass du da 0 Punkte holst. Und wenn du einen holst, ist gut. Gestern war es knapp dran, aber mehr war es eben auch nicht.
Ich hatte mir auch notiert, der Klassenhalt bei Hertha BSC hat noch nie davon abgehangen, wie wir gegen wie wir gegen FC Bayern München spielen, sondern immer gegen die Mitkonkurrenten. Und das war meistens das Entscheidende. Schiedsrichterleistung waren wir eigentlich auch schon durch. Das war in Ordnung. Viel laufen lassen. Ja, ja. Die wesentlichen Situationen hat er gehabt. Alles andere ist vielleicht auch ein bisschen eine persönliche Empfindlichkeit von mir als Hertha.
Naja, man sieht es ja, muss es ja wohl auch durch die blau-weiße Brille sehen. Und da hätte man die ein oder andere gelbe Karte. Aber die, im Prinzip im Wesentlichen, also es, er ist eher nicht aufgefallen, finde ich. Und das ist auch mal auch ganz gutes Zeichen. Ja, also außer jetzt bei den VAR-Entscheidungen, aber das war ja auch nicht zu unserem Schaden.
Ich hatte irgendwo bei Twitter gelesen, Hertha stirbt in Schönheit. Eigentlich finde ich den Satz ein bisschen gemein, aber er beschreibt ja auch, was tatsächlich irgendwo im Moment ein Problem ist. Wir machen letztendlich zu wenig Punkte. Wir spielen besser als letzte Saison.
Deutlich besser.
Stellen das immer wieder fest. Aber im Ergebnis her sind wir tief im Abstiegskampf. Wir haben jetzt noch 2 Spiele, da kommen wir zum Schluss nochmal dazu, ehe dann die großartige WM in Katar anfängt. Und ich weiß nicht so richtig, ob ich mich freuen oder lachen soll. Die Punkte fehlen und Hertha spielt wesentlich besser und gefällt mir an sich oder erobert mich langsam wieder ein bisschen zurück. Es ist zwiespältig.
Ja, man wird sehen, wie es jetzt noch läuft bis Weihnachten. Und danach sind ja dann auch nochmal 2 Spiele. Also aus den 4 Spielen, die noch sind in der Hinrunde, sollte man schon noch 5-6 Punkte holen, mindestens. Obwohl das 6 Punkte wären dann 17, ist immer noch eigentlich zu wenig. 20 wäre das eigentlich das Mindeste, was man in der Hinrunde holen muss. Voriges Jahr waren es auch 20. Dann kamen aber nur noch 13 dazu in der Rückrunde. Wir spekulieren ja diesmal auf die Rückrunde. Weil ja Hertha traditionell immer Rückrunden ganz stark ist. Deshalb wird es diesmal, also das wird
verwunderte Blicke.
Wenn das diesmal anders ist, und Schwarz ist ja auch immer noch der Meinung, wir müssen uns endlich mal belohnen, und das ist ein Prozess, der läuft, und vielleicht ist es ja so. Ne? Gut, andererseits, man kann natürlich in so einen Negativlauf reinkommen, aber bisher merkt man noch nichts vom Negativlauf. Das Spiel für Spiel ist eigentlich gut, also wir hatten ein schwaches Spiel gegen Union, schwaches Spiel.
War eine Halbzeit in Mainz oder so, glaube ich.
Ja, da waren wir auch.
Gelsenkirchen, ja. Also wir hatten eigentlich, die letzten beiden Spiele waren nicht so dolle. Wir haben einmal gewonnen und einmal verloren.
Bremen war
und
nicht so doll,
gegen
aber
ja. Gelsenkirchen hatten wir dann das Quäntchen Glück.
Ja.
Aber da sagt man sich dann auch, naja gut, wir haben vorher immer gut gespielt, ja, ja. Und hätten Punkte verdient gehabt und haben es nicht geschafft.
Ja.
Jetzt ist auch kein Mensch böse, wenn wir in einem nicht so guten Spiel dann endlich mal die Punkte holen.
Also von den 13 Spielen waren 10 eigentlich sehr ordentlich, vom Spielerischen her und auch ja bloß eben nicht von den Ergebnissen. Oftmals unentschieden, wenn wir da 2-3 Spiele gewonnen hätten statt unentschieden. Ich denke an den Elfmeter gegen Leverkusen, den wir nicht gekriegt haben in der letzten Minute und so eine Sachen. Also dann eigentlich, sie spielen da, wo man sie eigentlich ja, erwartet hat in diesem Jahr oder gehofft hat, dass sie nämlich eigentlich so Mittelfeld, ja, so diesmal nichts mit dem Abstieg zu tun, vorne für vorne reicht es noch nicht ganz. Also die 11 Punkte sind eigentlich ein Witz. Aber jetzt ist eigentlich nur zu hoffen, dass sie noch ein paar Pünktchen holen. Stuttgart sollte man nicht verlieren, ne? Aber jedes Spiel ist schwer. Das ist Bundesliga, da gibt es, also selbst in Bochum dann. Oder kommt Bochum zu uns? Nee, in Bochum.
In Bochum, glaube ich, ja.
Die sind zu Hause, sind sie jetzt stark gerade, ne? Also da haben sie auch noch nicht gewonnen. Aber, und Wolfsburg gewinnt jetzt einmal nach dem anderen, ja. Kovac ist jetzt angekommen da. Also es wird schwer, aber ich denke mal.
Vielleicht schafft Kruse noch ein bisschen Unruhe bei Wolfsburg, damit wir noch ein bisschen was.
Im Winter?
Naja, gut, aber. Hat er schon gestichelt gestern gegen Arnold?
Das klingt vielleicht komisch, aber Kovac war für mich auch lange eigentlich ein Favorit, weil ich mochte den als Spieler sehr.
Ja.
Der hat in Frankfurt ja auch eine gute Zeit gehabt. Und als es dann hieß, Sandro Schwarz kommt, mit dem konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Ist vielleicht aber auch schlicht und einfach Unwissen, weil ich den zu wenig kannte. Und inzwischen muss ich sagen, bin ich heilfroh, dass er da ist. Ich mag den sehr. Er hat etwas geschafft bei Hertha, was viele gut bezahlte Trainer, wir haben vorhin über Geld gesprochen, wir haben noch gar nicht die ganzen Abfindungen genannt oder die guten, das gute Salär, was ein Magath bekommen hat. Dardai ist ja offensichtlich ein Vertrag aufgelöst worden. Preetz als Manager, also das hatte auch ein bisschen was damit zu tun. So, toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich? Ich hätte den
Kovac, wolltest du?
Ja, Kovac.
Aber er wollte ja nicht. Offensichtlich. Ne?
Ja, aber ich bin froh, dass jetzt Sandro Schwarz da, achso, das wollte ich eigentlich sagen, es ist ja nicht nur, dass Hertha spielerisch ansprechender ist, ich sage jetzt mal ansprechender, sondern auch kämpferisch, dass der Einsatz und der Elan kommt, wo man sagt, das setze ich eigentlich beim Fußball voraus.
Ja.
Und das war bei Hertha ja nicht. Ich habe mir hier die schöne provokative Frage noch notiert, spielt Hertha wie ein Absteiger? Das habe ich ganz bewusst mir nochmal notiert, weil letztes Jahr hätte ich gesagt, ja, so wie die sich präsentiert haben, wären die abgestiegen, sie hätten sich nicht beschweren dürfen, so wie die Saison ging, das war wie ein Absteiger und das finde ich jetzt nicht, es ist so wie du eben schon angedeutet hast, ich habe eigentlich das Gefühl, ich sehe da ein Team aus dem Mittelfeld, was noch nicht alles perfekt ist, aber die können schon halbwegs Fußball spielen, das ist in Ordnung.
Ja, also die letzten Jahre war es eigentlich so, dass man immer gehofft hat, also bei den Teams, die über ihn in der Tabelle waren, was ja viele waren, hat man immer gedacht, oh, hoffentlich gibt es keine Klatsche heute. Das war ja teilweise schlimm, auch letztes Jahr eben die hohen Niederlagen und dieses katastrophale Torverhältnis. Und das hat sich wiedergespiegelt und auch im Stadion hat man, also ich bin nicht ins Stadion gegangen letztes Jahr oder kann mich nicht erinnern mit dem Gedanken, ja, heute gewinnen wir aber. Also selbst gegen die schwachen, vermeintlich schwachen Teams nicht, was ja dann die schwierigeren Spiele sind. Ich meine, gegen Schalke, wer denkt, dass wir die dann 5-0 weghauen, nur weil wir mal gegen Leipzig toll gespielt haben? Das ist ja lächerlich. Weil gerade gegen die Mannschaften, die da unten auch sind, da kommt es eben schon noch auf andere Sachen an. Und Hertha konnte noch nie, ich kann mich nie erinnern, dass Hertha mal eine Dominanz hatte, dass sie gegen vermeintlich Schwache, die an die Wand gespielt haben. Natürlich gab es immer einzelne Spiele, logisch. Aber dass man so wie bei Bayern, dass man weiß, die gewinnen, ist die Frage, ob 3, 4, 5 oder 7-0, aber die gewinnen, das Gefühl hat man nicht. Und die letzten Jahre habe ich das überhaupt gar nicht gehabt. Jetzt gehe ich wieder ins Stadion und sage, boah, heute, ja.
Könnte ein Punkt drin sein.
Ja, na, gestern jetzt, sagen wir mal, hätte man ja auch hat mal nicht ja, Unrecht gehabt.
Natürlich.
Und wenn man die Spiele sieht in der Saison, du hast ja gesagt, 10 von 13 waren gut. Also was da an Punkten liegen geblieben ist, durch späte Tore, durch unglückliche Tore, durch individuelle Fehler und dadurch Gegentore, da hätte er locker 6, 8 Punkte mehr haben können und dann wären die da oben irgendwo im Mittelfeld und niemand würde über irgendwas reden, außer über die Schulden vielleicht, aber eben nicht über die Punkte. Und das ist das Einzige, was mich hoffen lässt. Also wenn die Mannschaft so gespielt hätte wie letztes Jahr, würde ich sagen, sie sind Abstiegskandidat, auch wenn sie noch da 3 Punkte vor Schalke sind. Nee, doch, ich glaube 3 Punkte sind es, oder?
Wobei sie auch vorher ja natürlich nicht nur schlecht gespielt haben. Es gab immer die Rausreißer. Gegen Dortmund ein Heimsieg mal 3-2 war überragend. Oder dann eben zum Schluss der Saison haben sie ja noch die Kurve gerade so bekommen, als Magath dann kam 3-0 gegen Hoffenheim mit Fotheringham an der Linie, der da einen Terz gemacht hat. Und das war genau der Kampf, den man haben wollte und musste auch.
Gegen Dortmund war ich krank. Deshalb erinnere ich mich an das Spiel nicht.
Ja. Gerne. Trotzdem, also für mich war gefühlt die letzte Saison eine Last. Das war keine Freude.
Auf jeden Fall.
Also jetzt könnte man sagen, seit wann bist du Hertha-Fan und du kennst du Freude sowieso nicht. Seit wann denn das? Da fangen wir jetzt auch nicht mit an.
Ja.
Aber dieser gerade Stress, Relegation, ich brauche das nicht nochmal. Also da sind mir doch die Dardai-Jahre, 9. Platz, 3 Tage vor Bundesliga-Ende schon qualifiziert für die Bundesliga oder du weißt, du steigst nicht ab.
Ja, oder es ist noch nicht so lange her, dass das Dardai uns ja auch mit ganz bescheidenen Mitteln zweimal nach Europa gebracht hat. Ja. Also einmal sind sie in der Quali dann ausgeschieden und einmal nicht allzu guten Vorrunde, aber trotzdem immerhin, ja, mit ohne dass irgendwelche großen Transferausgaben nötig
gewesen wären. Ich bin gespannt, ob der auf der MV verabschiedet wird. Ich vermute es. Oder
wenn er kommt? Könnte mir vorstellen, dass ein Herr Bernstein dafür sorgt.
Also, das wäre angemessen.
Ja, natürlich.
Also, und toll, bitte bei Zecke Neuendorf doch bitte genauso.
Ja. Natürlich, klar.
Ja.
Zecke in der Doku war doch sensationell. Ja. Wie er nochmal seinen Künstlernamen erklärt hat und auch sonst. Und es gibt ja auch das Gerücht, dass er gesagt hat beim Spiel gegen Leverkusen, ich bin Herr Thaner und setze mich lieber nicht ein zu dem Trainer von Leverkusen, als er ausgeliehen war. Ja.
Ach Mensch, ich habe theoretisch noch ein Thema so im Hinterkopf. Das einzige Nachteil, der mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass zuletzt die jungen Spieler nicht mehr ganz so viele dabei sind. Ein Dardai, der ja schon mal wirklich in der Startformation, da siehst du im Moment wenig. Aber ich glaube, das ist jetzt so aus dem Zusammenhang gerissen. Ich glaube, das fangen wir jetzt nicht an. Wir haben jetzt auch bestimmt schon anderthalb Stunden durch. Ich denke mal, das Wesentliche haben wir jetzt eigentlich gehabt. Ich gucke mal ganz kurz. Am 8. November in Stuttgart, das ist das Dienstagsspiel. Am 12. November zu Hause gegen Köln. Ich hätte gerne 4 Punkte, wenn ich es mir wünschen darf. Von 6 darf ich gar nicht träumen, aber wir also einen Sieg brauchen wir, sonst haben wir echt dann ein Problem. Dann ist Mitgliederversammlung, da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, die wird wahrscheinlich wesentlich harmonischer ablaufen, als es eigentlich der Tabellenstand suggerieren könnte oder vermuten lässt. Ich bin mal gespannt, was man zu den Finanzen sagt. Das ist sicherlich im Moment
noch. Es soll ja einer kritisch aus dem Vorstand abgewählt werden. Da gibt es ja wohl
was. Einen Abfallantrag,
ja. Gegen den Beugemann.
Ja.
Weil der ja damals.
Aufsichtsrat, ne?
Genau, Aufsichtsrat, ja. Weil der ja damals den Steffel unterstützt hat. Mhm. Aber ich denke, das war heute im Tagesspiegel nur ein Nebensatz. Das wäre noch vor einem Jahr, wäre das noch eine große Schlagzeile.
Thema Frauenfußball wird noch kommen. Oh Gott, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist Frauenfußball bei Hertha BSC 100.000 Mal lieber als E-Sports. Ich finde, das hat eher was mit Fußball zu tun. Aber ich muss sagen, dass ich sehr eingeschüchtert bin von den finanziellen Engpassen, die bei Hertha sind. Du kannst nicht sowas aufbauen ohne neue Trainer und auch Geld in die Hand zu nehmen. Und da weiß ich nicht, ob man nicht eventuell dann halt übergeht zu sagen, wir stimmen dafür, aber wir warten und geben uns noch ein bisschen Zeit, bis die finanzielle Situation ist. Ich würde es ja grundsätzlich. Ja,
aber über welche Summen reden wir denn?
Das
sind ja lächerliche Summen. Im Verhältnis zu irgendwas Professionellem bei den Männern sind das lächerliche Summen.
Man kann ja auch unten anfangen, organisch,
wie
Borussia Dortmund auch, in der letzten Liga sozusagen.
Aber wenn du kein Geld hast, dann willst du auch nicht 1-2 Millionen ausgeben.
Ich glaube, Hertha hat
so viel braucht man nicht.
Ich glaube, Hertha hat mal die Chance verpasst, als das mit Frohnau, mit den Frauen ganz gut lief. Die sind ja auch in Hertha-Klamotten, haben die gespielt. Bloß das Frohnauer Wappen drauf und die waren irgendwann aufgestiegen. Ich bin jetzt, weiß jetzt aber nicht mehr genau, ob in die zweite oder in die erste Liga sogar. Ich glaube, in die zweite Liga waren die aufgestiegen und konnten sich das nicht leisten, weil irgendwie 200.000 und ein paar Zerdrückte gefehlt haben. Und das war, glaube ich, ein Fehler damals. Da hätte Hertha sagen sollen, das zahlen wir und so weiter. Und dann bin ich mir relativ sicher, ich weiß nicht, wie lange das her ist, ein paar Jahre her, dass die irgendwann dann auch quasi die Frauenfußballabteilung von Hertha hätten werden können.
Was aber natürlich auch eine feindliche Übernahme wäre sozusagen, so ähnlich wie es Leipzig gemacht hat, was ich ja auch nicht so richtig finde. Soll man noch von unten anfangen? Soll man eine
Frauenabteilung
zulassen? Dann fangen die in der 6. Liga an, die gibt es, die unterste Liga hier. Und dann sollen sie jedes Jahr aufsteigen.
Aber
und dann kommt irgendwann mal, gibt man dann auch ein paar Euro dazu.
Dann frage ich mich aber, wenn man die Kooperation mit Frohnau, mit einem Unterklassien-Team aufgibt, warum man dann eine Kooperation mit Turbine macht, mit Potsdam.
Ja, habe ich auch nicht verstanden.
Da stimmt es dann bei mir nicht, weil das Turbine ein Teil von Hertha wird, das steht nicht zur Debatte. Also die haben eine Tradition, wobei dann natürlich sieht man ja jetzt auch, es irgendwann auch vorbei ist mit der Tradition und mittlerweile bestimmen die Bundesliga, also die Profi-Teams bestimmen und man sieht das ja auch an Trainingsmöglichkeiten und so weiter und so fort.
Also was ich ein bisschen traurig finde, ist, ich habe nichts gegen den Frauenfußball, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht der, ich sage jetzt mal ganz bewusst, Männerfußball ist, der in den letzten 20 Jahren eigentlich den Frauenfußball übernommen hat und die Traditionsvereine, die der Frauenfußball hat, im Prinzip ja ersetzt hat. Ne? Da spielt jetzt heute Wolfsburg, da spielen die Bayern.
Na klar.
Und das, wir reden so viel von Tradition, aber an einer anderen Stelle mit einer gewissen Selbstverständlichkeit ist es eigentlich im Prinzip der Männerverein, der dann letztendlich dafür sorgt, dass die traditionellen Frauenmannschaften auch weg sind oder Frauenvereine, die eigentlich viel früher und sich viel mehr damit befasst haben, über Jahrzehnte zum Teil, und das den Frauenfußball unterstützt haben. Mhm. Also ich weiß nicht, ich bin mir da manchmal nicht so sicher, ob man
aber da ist eine ähnliche in die richtige Richtung geht. Ähnliche Entwicklung wie im Handball oder im Eishockey. Mhm. Je professioneller die Sache wird, desto eher kommen größere Vereine dann eben. Es sind ja in der Eishockeyliga spielt ja auch nicht mehr die Dorfvereine, die bayerischen. Da waren früher die Hälfte der Mannschaften kam vom SC Riesersee, EV Landshut und so aus kleinen Orten, und jetzt sind sie alles Großstädte, und im Handball ähnlich, und so ist das auch im Frauenfußball. Das ist eben nicht mehr Bergisch Gladbach oder sowas, sondern da kommen dann eben die großen Vereine.
Ich finde es eigentlich schade. Ich bedauere das ein bisschen.
Ja, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wir sind als Baseballverein, als kleiner Baseballverein mit 120, 130 Mitgliedern, sind wir zum SCC. Der wurde dann unser Hauptverein und wir haben den Namen mehr oder weniger behalten, aber das war einfach so, wir haben zum Beispiel eine ganz einfache Sache, wir haben keine Trainingszeiten bekommen in Hallen im Winter. Dann sind wir zum SCC, dann hat die Geschäftsstelle vom SCC in Charlottenburg bei für Jugend und Sport angerufen, hat gesagt, wir brauchen für die und die Mannschaft das und das. Dann hatten wir Trainingszeiten. Also das war eine ganz einfache Entscheidung, sich sozusagen der Verwaltung entgegenzustellen, in Anführungsstrichen, also der Senatsverwaltung oder den Bezirksverwaltung, indem man da in einen Verein geht, der 3.500 Mitglieder hat und der eine Lobby hat, und wir hatten keine. Und da, denke ich, ist es auch für irgendwann die Zeit, für manche ist es ja schon gewesen, Frankfurt war ja nur auch ein super Traditionsverein für Fußball, also der FFC Frankfurt hießen sie, glaube ich, ne? Und jetzt sind sie bei Eintracht, und das ist einfach dann die Zeit. Ich finde das gar nicht als feindliche Übernahme. Ich finde das ist einfach eine Entwicklung, die man geht. Und also das finde ich, ich finde zum Beispiel auch schade, dass der Charhead bei Turbine nicht mehr erreicht hat. Aus welchem Grund auch immer. Ich bin da überhaupt gar nicht irgendwie dran bei Turbine. Habe überhaupt keine Ahnung, was da los ist. Aber im Moment ist halt schade. Im Moment sieht es aus, als ob sie gnadenlos absteigen. Ja.
Ich weiß nicht, das will ich gar nicht als Schlusswort haben. Ich wollte gerade sagen, jetzt können
wir langsam. Absteigen darf kein Schlusswort sein.
Ich habe mich letztens so niedlich versprochen. Ich habe nicht Abstiegsplätze, sondern Abschiedsplätze gesagt. Oh. Und das ist so niedlich, finde ich. Weil das kannst du ja weiterspinnen, ne? Dann bist du halt im Abschiedskampf. Und ich finde, das nimmt dem Ganzen alles so ein bisschen die Dramatik. Also ich mag's. Ja. Auch wenn es nicht mit Absicht war.
Ich möchte darauf verzichten, auf den Abschied.
War großartig mit euch. Vielen Dank. Ich hoffe,
gerne.
Das klingt so phrasenhaft. Das hat Spaß gemacht. Wenn es jetzt keinen Spaß gemacht hat, dann werdet ihr es wahrscheinlich nicht erwähnen. Aber ich finde es geil, dass ihr das mal zusammen gemacht habt.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Mhm. Immer gerne.
Wieder mal.
Mhm. Ja, gerne. Und da gucke ich nochmal so drauf. Das will ich mir nochmal angucken, falls ich darf.
Da ist auch noch hier ein anderes. Ist noch hier von meinem Lieblingsspiel, was ich noch gar nicht gesagt hatte hier.
Ach!
Aufstieg.
Haben wir das vergessen jetzt gerade?
Horrorspiel auch, nee, lassen wir aus. Aber Aufstieg 68, das war für mich das Größte hier im Stadion, im Olympiastadion, Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Mhm. Das brodelte, ja. Also ich habe nie wieder so eine Atmosphäre erlebt. Ja, eine Stunde vorher waren 85.000 da, die es ja vor dem Umbau noch waren. Und dann hat der Hertha wirklich mal gewonnen, ja, und haben 1-0, später das 2-0 irgendwie. Da hat Wanze Gross und hat, glaube ich, das 2-0 geschossen oder das 1-0, weiß ich nicht mehr genau. Das war für mich also großartig, nach diesen drei tristen Jahren in der Berliner Stadtliga dann wieder in der Bundesliga zu sein.
Das war sozusagen das, was für mich Kaiserslautern war. Die Situation war ja so ein bisschen
ähnlich. Ja, es war sehr ähnlich, ne? Ja klar.
Dass du wieder hochkommst.
Das war eben Aufstiegsrunde, ne? Es waren eben ein von vier Mannschaften oder fünf waren es vielleicht damals sogar. Und damit standen sie fast fest. Sie mussten noch in Bayreuth, glaube ich, gewinnen. Oder Bayernhof mussten sie noch 3-2 gewinnen im nächsten Spiel. Aber es stand mit diesem 2-0 gegen Essen, stand praktisch der Aufstieg fest. Und das war Wahnsinn.
Wobei, du hattest dann 68 nicht ganz so viele Jahre der Entbehrung vorher. 97 bis 1980 gefühlt waren.
Ja, drei Jahre, aber ich war ja erst 12, 13, 14 oder so, okay, dann war das ja schon ein Drittel meines Lebens, in dem wir nicht in der ersten Liga waren. Also es war schon eine lange, lange Zeit.
Da durften 85.000 rein?
Ja, das war das normale Fassungsvermögen.
Okay.
Beim 74er Umbau war dann eben mit dem Dachaufbau und mit den Anzeigetafel schon und mit der Pressetribüne eingeschränkt, waren dann eben weniger. 75.000, die es jetzt eigentlich sind.
Durften die damals in den Gängen stehen oder sitzen? Es war ja noch ein bisschen anders.
Ja, gedurft also, natürlich nicht, aber es wurde gemacht.
Haben sie es einfach gemacht? Nicht. Es gab auch noch einen Wandelgang im Oberring sozusagen.
Genau.
Ganz oben konnte man praktisch, bis auf ein Marathontor, konnte man einmal rundherum laufen. Hinter der Anzeigetafel,
okay,
da waren noch so, bevor das Flutlicht kam, waren da so die alten Flakscheinwerfer noch von der Wehrmacht,
ja,
sozusagen, die auch bei den Olympischen Spielen 36 so einen Lichtdom gemacht haben. Da habe ich mal so ein Flutlichtspiel gesehen. So trübe Funzeln also waren das.
Diesen Wandelgang, da kommt man aber nicht mehr ran. Das ist jetzt Technik.
Nee.
Wahrscheinlich auch ganz das gut.
Den gibt es gar nicht mehr.
Wahrscheinlich nicht mehr.
Da also spätestens seit dem letzten Umbau gibt es den nicht mehr.
Da konnten ja 1.000 Leute stehen damals.
Wahnsinn. Na gut, 88 ist ja der offizielle Rekord,
ja.
von dem bis heute alle sagen, wenn das war, nur 88.000 waren.
Nein, da gingen die Leute auch über die Zäune, das waren, also die Polizei hat ja weit über 100.000 geschätzt und da war alles voll und das Spiel gegen Köln 1900, wann hatten wir gerade gesagt? September 69 muss es gewesen sein, war eins der ersten Spiele von Lorenz Horror, wo er sich dann gleich schwer verletzt hat.
Und du hast gesagt, du hast zum ersten Mal den Spruch gehört, dann mach dir einen Knoten rein, weil man eben nicht auf Klo gehen konnte.
Oh. Ja, man kam nicht raus mehr, die Treppen waren alle voll.
Wer kommt von diesem Toilettenthema heute nicht mehr? Okay, das war's. Ich bedanke mich bei euch. Ahoi.
Ahoi.